Nach dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 258. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist wie immer, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Für einen oder eine von uns ist es also immer eine Blindverkostung zum Start. Und du weißt sicher noch, was du letzte Woche blind im Glas hattest.
Yes. Wieder mal Österreich. Mhm. Für mich gar nicht so easy einordnenbar. Also ich war tatsächlich in Deutschland gelandet, weil immer wenn ich sehr guten Riesling ins Glasl kriege, dann gehe ich halt am Anfang einmal in ein sehr kühles Deutschland.
Ja, ja, klar.
Das war so ein bisschen meine Erwartung. Aber wir waren in Österreich und wir sind beim Markus Lang gewesen.
Richtig.
Und haben im Glas gehabt, das ist noch der Love Song, wie schon gesagt, Riesling 21. Und die Geschichte von Markus Lang ist schon wieder.
Das absolut.
Ist ein Engineer, wie ja. Er im Buche steht. Das heißt, wenn er irgendwo ein Problem sieht, ob das jetzt Flugzeuge sind, Luftfahrt, sonst was oder halt Weinreben, das wird er mal ausdiftelt.
Oder pressen.
Oder pressen. Stahlpresse says hello. Stahlbaumpresse says hello. Also der hat sich selbst und auch gewisse Dinge in seinem Leben immer mal wieder neu erfunden.
Ja, ja. Kann man so sagen.
Sehr beeindruckend, meiner cool. Meinung nach. Und also ich meine, ich finde es halt, das habe ich, glaube ich, während der Folge auch schon gesagt, ich finde es immer so spannend, wenn sie Leute einbringen in ein Feld, das ihnen grundsätzlich fremd ist und da dann aber ganz viel reinbringen aus ihrem bisherigen Leben.
Voll.
Und so, wie schon gesagt, sowas wie Stahlbaumpressen erfinden quasi, weil ich weiß nicht, ob sowas vorher tatsächlich schon einmal gegeben hat.
Nein, das hat er schon selber erfunden. Er hat sich einfach gedacht, ja, Baumpresse ist eine gescheite Idee, aber das geht noch besser. Relativ simpel aus seiner Sicht.
Genau. Und genau solche Sachen faszinieren mich.
Ja.
Absolut.
Und halt einfach, dass du es schaffst, dass du da im Krems da eine komplett eigenständige Stilistik auf die Flaschen ziehst, die es nicht gibt, obwohl du,
genau.
So wie er ja selber sagt, nicht den ultimativen Überblick über die Weinwelt hat oder sich jetzt alles ganz genau angeschaut hat, was das Endprodukt angeht. Er hat sich sehr damit beschäftigt, wie Weinbau funktioniert.
Genau.
Aber dann hat er sich eher überlegt, was interessiert ihn und was ist vielleicht auch so ein bisschen was, was aus seiner Sicht die schwierigste Aufgabe ist, ein bisschen, oder
ja,
zumindest
schon.
Die spannendste, nennen wir es einmal so, es klingt ein bisschen positiver. Und dann einfach zu sagen, ja passt, ich mache jetzt den Wein mit möglichst wenig Alkohol, weil das übertönt eigentlich nur alles andere. Und trotzdem muss das aber so funktionieren, dass es neben andere große Weine steht.
Ganz genau.
Absurd.
Absurd.
Ja,
aber
geil.
Endprodukt super.
Voll cool, ja.
Und Geschichte auch super,
Geschichte
wenn
wir
ehrlich sind. So ist es.
So, bei mir steht hier etwas.
Vor dir steht etwas, das anders ausschaut.
Es ist rot, es schaut ganz anders aus, ja. Es ist so, man kann es ein bisschen durchschauen, aber es ist schon eigentlich relativ dunkel da im Kern.
Ja.
Wird nach außen hin ein bisschen heller, fast so ein bisschen backsteinig da ganz außen.
Ja, ist nicht
und
violett.
Ich tue das nur so ein bisschen hin und her schwenken, ganz langsam. Und es riecht schon extrem viel da aus dem Glas raus. Und ich bin immer noch 30 cm entfernt.
Ne? Michi hat das Glas jetzt wieder vor sich hingestellt ja, und schaut es an.
Meine Frage ist, brauche ich wirklich eine riechen, damit ich drüber rede? Oder
ich würde es machen.
Von da?
Wenn ich du war, ich würde es tun, das ist schon geil.
Es zieht mir von da schon eine. Keine Sorge. Aber ich finde so, es ist arg, wie ja. Expressiv das gerade da schon rauskommt.
Ist im Bordeaux-Glas, ist aber auch sehr, ja. Sehr sinnvollerweise im Bordeaux-Glasl.
Ah, geil. Ja, will ich trinken? So?
Yep.
Also richtig fleischig, saftig, sehr reife, dunkle Kirsche, würde ich sagen.
Mhm, ja.
So ein bisschen, fast ein bisschen Einklick dazu. Das muss, bevor es geöffnet wurde, schon noch mehr Reduktion auch gehabt haben, hätte ich gesagt. War wahrscheinlich schon noch mehr auf dieser Fleischigkeit, oder?
Es ist noch immer sehr auf dieser Fleischigkeit.
Nein, ich stelle es mir einfach, weil du hast ja vor allem oft schon gesagt, das ist schon weit offen.
Es ist schon weit offen. Also wir haben jetzt Mitte des Nachmittags, das ist schon den ganzen Vormittag lang und jetzt den Nachmittag lang offen. Braucht es aber auch hundertprozentig. Das braucht die Luft einfach. Gar nicht in der Karaffe oder so, das war einfach in der Flasche offen. Meiner Meinung nach jetzt in dem Fall die sinnvollere Variante. Braucht dann halt ein bisschen ein ausladenderes Glasl, das
ja.
Macht sie eh schon auf jetzt gerade.
Ja.
Ne? Braucht aber wirklich Stunden. Also ich würde das jetzt, du kannst das natürlich auch sofort aus der Flasche raus trinken, aber es tut ihm gut, so ein bisschen Luft zu bekommen. Und ja, dann ist es halt nur intensiver. Also es haut dir einfach nur ein bisschen mehr her. Dann.
Jetzt gerade steht das halt rein in der Nase her, diese Saftigkeit, die sich da ankündigt, ist halt wunderschön.
Steht schön da, ja.
Das ist schon warm, das hat ordentlich Würze.
Mhm.
geht für mich alles eher in so ein bisschen eine mediterranere Richtung.
Genau.
In so ein bisschen eine wärmere Richtung.
Ich finde, es schreit mediterran.
Ja, voll. Und es schreit dicht, es schreit Power, es schreit eben diesen Soft.
Mhm. Boah.
Hat trotzdem sowas leicht, nicht unbedingt Staubiges, aber so ein bisschen was Steiniges da dabei.
Ja, ja.
Also ein bisschen was, was für mich leicht in dieses so ein bisschen Ätherische geht da drüber.
Genau. Ja, in dem Fall kann ich mich dieser Beschreibung noch anschließen. Genau
sehr,
das.
Sehr schöne Nosen. Das ist in sich ein sehr rundes Bild, finde ich.
Ja.
Obwohl es eben, ich glaube, das merkt man jetzt eh schon von dem, was wir jetzt alles schon gesagt haben, schon sehr komplex ist.
Mhm.
Du kannst da schon 200 Mal einrichten, aber ich glaube, du wirst 200 Mal dasselbe runde Bild finden und immer wieder was anderes außerpicken
genau.
können. Aber eigentlich ist es schwierig, da einzelne Aromen außerzuholen, weil das alles so schön zusammenpasst.
Ja, es ist extrem stimmig, es bleibt da so extrem stimmig. Also auch wenn du es einmal ein paar Tage lang offen hast, ist es noch genauso stimmig. Natürlich hast du ein bisschen andere Aromen, die jetzt überlagern. Das ist die Fleischigkeit, diese arge Intensität ein bisschen weg.
Ja.
Es ist vielleicht nicht mehr ganz so auf diesem, weil ich finde, du hast so eine kleine Frucht, die da drinnen ist, die dich so ein bisschen lockt, aber die ist auch nicht im Vordergrund.
Nein, der Vordergrund ist eher dieses fleischig-würzige, das bisschen Röstige da rundum und um. Das ist halt alles so, auch das macht es wieder, diese Röstaromen, die halt Holz länger zagen, sagt halt auch, ja passt, das ist alles ein nicht nur rundes Bild, das wird wahrscheinlich am Gaumen auch ein schön rundes Bild zeigen.
Müssen Sie mal kosten,
ja,
dann
ja.
war's das.
Aber ich kann nicht aufhören, da einen zu riechen. Weil ich finde, dieser Fruchtkern, der so tief da ist, ist schon richtig geil.
Ja.
Und wird mit jedem einriechen so ein bisschen dunkler. Ach, oh, es ist sehr, sehr gut.
Ich finde es super, dass du in weißer Voraussicht keinen Spucke hergestellt hast.
Nein, das brauchst du wirklich.
Weil braucht also, hättest du das nicht, ne?
Sowas kann ich ganz schwer spucken.
Mhm.
Boah, dieses Ätherische kommt hinten, dann rollt dann nochmal auf.
Yes.
Davor hast du genau das, was du erwartest. Du hast Soft, du hast eine gewisse Dichte, du hast eine Kraft da drinnen, du hast schönes Holz da drinnen.
Genau.
Das auch hintaußen mit dieser ätherischen Welle dann nochmal rüberschwappt.
Yes, yes, yes.
Du hast ein sehr samtiges Tannin schon, das da sehr, sehr schön drinnen steht. Hintaußen spürst du, das hat Alkohol.
Ja, ja.
Also das hat schon Power. Boah, ist das schön. Es ist aber richtig schön reif.
Alkohol-Power gibt es auf verschiedene Arten und Weisen. Und
das ist
ja
sehr schön.
So.
Ja, ja.
Und das verbindet sich eben mit diesem ätherisch, hast du es genannt, gell?
Ja.
Mit diesem ätherischen extrem schön.
Ja.
Das geht da hinten raus. Das bleibt auch fast bei sowas. Ich stehe da automatisch in so einem mediterranen Kräutergarten drinnen.
Voll.
Und du hast dann
voll.
So ein bisschen dieses ganze Kräutrige, du
also
hast
ein bisschen Rosmarin
bisschen was,
und so, ja.
Genau, aber du hast da ein bisschen sowas fast Eukalyptusartiges nur dabei und so weiter. Also diese Frische, die das Ätherische dann wieder mit reinbringt, neben diesem ganzen Thymian-Rosmarin-Thema und so weiter. Und diese Kombination ist sau geil.
Mhm. Bleibt ultra lang da.
Ja.
Immer noch dieser Soft. Du spürst natürlich schon, dass dich das durch den Alkohol so ein bisschen wärmt.
Also
es hat schon richtig Kraft. Also
yes,
es hat sicher irgendwelche 14,5 Alkohol.
Ich glaube, es hat ziemlich genau 14,5,
ja. Voll schön und davor eben, das braucht keinen Anstoß an, das ist sofort einmal da. Du spürst da eigentlich nirgends Säure, außer über das, wie lang das da ist und wie weit das rennt. Aber du hast eigentlich keine Säure da am Gaumen, das du richtig punchig spürst.
Genau.
Sondern das ist einfach nur das, was da durchschiebt, was da schon sagt, ja, das braucht Säure, weil sonst wird das halt komplett stehen bleiben.
Yes.
Aber das ist ultra charming, aber halt im besten Weg.
Wie du jetzt vorher erwähnt hast, in der Nase dieses sehr balancierte, sehr runde Bild, da passt alles zusammen.
Ja.
1:1 fortgesetzt
fort,
am Gaumen. Das passt alles zusammen.
Wieder diese reife, saftige Frucht halt eben da im Start und dann zieht sie das aber nach hinten schön zusammen, das bleibt immer viel. Also das wird jetzt nicht der ultra
nein.
dünnste, präzise Strahl, sondern das zieht diese Kraft schon durch. Das funktioniert auch gar nicht anders. Aber halt richtig geil.
Yes. Hm.
Und gar nicht so leicht einzuordnen. Das muss ein bisschen Reife haben.
Genau.
So wie das alles da steht.
Ja.
Es hat aber trotzdem noch genug Frucht und Saftigkeit, dass es halt immer noch wirklich in einem perfekten Trinkfenster dasteht?
Ja.
Und die Frage ist, wo das herkommt. Das muss irgendein wärmerer Ort sein.
Wir haben eh schon das Mediterrane
daran beschrieben. Das Mediterrane haben wir schon da. Es gibt mir von dem, wie es reift, so ein bisschen Piemont-Vibes. Dafür fehlt mir aber dann die Struktur, die dann da wäre.
Yes.
Das Gleiche wäre der Fall mit Sangiovese, glaube ich.
Also was fehlt da bei Sangiovese?
Ah, weil bei Piemont immer mehr Struktur.
Weil bei Piemont kann ich es sehen, dass da einiges an Struktur fehlt.
Ja, aber ich finde von dem, wie das reift, ist das nicht weit entfernt von Nebbiolo. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Von dem, wie die Aromenstruktur und wie diese Frucht zu Würze sich da ausprägt und wie das hinten auch in dieses, von dunkle Würze und so reingeht. Gegangen sich fast aus, aber es führt halt einfach die Struktur dazu. Ja.
Es, am Schluss tut es halt wirklich nicht wie Nebbiolo, von dem, wie es am Gaumen herkommt.
Und auch die Nosen nicht. Also die Nosen sagt für mich auch nicht Nebbiolo. sagt aber auch nicht Sangiovese per se. Mhm. Sind wir überhaupt in Italien?
Wir sind in Italien.
Weil es schreit halt alles drauf Italien.
Yes, yes.
Ha. Ich meine, es kann schon Sangiovese, aber die Frage ist halt, wie alt ist das? Aber ich glaube es nicht hundertprozentig. Ich würde das irgendwo wahrscheinlich verorten in Richtung 8 Jahre alt, 17, 18, 16.
Close enough.
19 und so zugänglich. Mhm. Und es ist Sangiovese,
oder? Es ist Sangiovese.
Wirklich?
Mhm. Was könnte es denn sein?
Wenn es so perfekt zusammenpasst, gibt es wenige Weingüter, die das kennen.
Nicken, ja.
Dann ist es teuer, aber sehr, sehr gut.
Es ist teuer, aber sehr, sehr gut.
Okay, also es ist Pian del Lorino.
Es ist Pian del Lorino.
Ja, weil es ist das Einzige, was da dazu passt, was
stilistisch auch dazu passt, nämlich.
Genau, was stilistisch da reinpasst und das schafft, dass es diese Tanninstruktur so abfedern kann, ohne dass das brutal abgefedert wird.
Exakt.
Ne? Weil ich finde, normalerweise ist es so, wenn du Sangiovese kriegst, das ist so viel, auch vom Tannin im ersten Schritt, dass das lang Zeit braucht.
Ja.
Und Pian del Lorino kann das aber, dass es auch, wenn es nicht so ultra lang Zeit gehabt hat, schon einfach diese ultimative Balance schafft, dass das halt ein feines Tannin ist, das eigentlich die nicht stört, gar nicht, das nicht einmal groß auffällt. Und aber trotzdem nicht abgeschliffen wirkt oder den Wein irgendwie zusammenhaut. Weil oft hast du es halt dann, dass das halt einfach mit Holz zugehauen wird und dass das halt dann einfach ein bisschen mit mehr Power extrahiert wird, damit da schnell viel rauskommt, aber wenig Tannin bleibt. Und dann wird das halt ein rundes, unnötiges Ding. Und das ist halt rund, fein, aber halt in geil.
Yep. Pian del Lorino it is, ganz genau. Auch das ein Weingut, das fallen hat müssen.
Ja.
Auch das ein Weingut, wo man jetzt nur mal das Erlebnis auf der Summa gezeigt hat, wie sehr es fallen muss.
Jetzt, ja.
Die Summa haben wir ja in der Folge 254 schon ein bisschen genauer beleuchtet. Die italienische, in der Mangelung eines besseren Wortes, Weinmesse.
Ja, wirklich.
Die geilste auf dieser ganzen Welt ist, wo ganz viele großartige Menschen zusammenkommen. Und unter anderem war da eben auch Pian del Lorino, die Caroline oder Caroline, wie der Jan sie nennt, und der Jan, die hinter Pian del Lorino stecken. Und wenn sie jetzt irgendwer denkt, das klingt sehr, sehr deutsch. Moment, ich meine doch, das ist jetzt Sangiovese aus Italien, was soll das? Wir erzählen euch dann gleich mal im Detail oder ich erzähle euch dann gleich mal im Detail.
Warum das trotzdem deutsch ist.
Wieso das trotzdem deutsch ist. Wobei, stimmt gar nicht. Caroline, Südtirolerin.
Ah, okay.
Naja, also zumindest ein Anteil Italien haben wir da mit dabei. Aber deutschsprachig.
Darüber können wir diskutieren.
Deutschsprachig, sehr positiv für mich natürlich.
Und in der Vorbereitung zumindest.
In der Vorbereitung sehr, sehr hilfreich.
Nicht, dass jetzt wer glaubt, wir haben was gegen Italiener
und Italienerinnen. Absolut nicht. Wir lieben sie. Sie machen die besten Sachen überhaupt auf dieser ganzen Welt. Aber es hilft mir, wenn ich Deutsch reden kann mit den Leuten.
Am Schluss ist es leider für die so. Geschichten einmal besser, weil du hast dich nochmal leichter, die Sachen nachzufragen. Die andere Seite tut sich nochmal leichter, die Sachen zu erzählen.
Exakt. Und dieser Austausch aus Fragen und Erzählen war in diesem Fall ein absoluter Rekord. Also ich habe meinen bisherigen Rekord für WinzerInnen-Telefonate so dermaßen hart aus dem Fenster blasen mit diesen Telefonaten, die ich da jetzt gehabt habe, dass ich nicht glaube, dass der jemals wieder gebrochen werden kann. Ich habe zweimal das absolute Vergnügen gehabt, mit Jan Erbach und Caroline Probitzer vom Pian del Lorino zu telefonieren. Einmal waren es nur der Jan und ich. Da haben wir dann nach 1 Stunde 20 ungefähr den Call beenden müssen, einfach weil der Jan noch einen Termin gehabt hat. Und haben uns gleich einen zweiten Termin ausgemacht, weil er hat gesagt, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Da fehlt noch so viel.
Geil.
Und nur so viel hat gefällt. Insgesamt haben wir dann ungefähr 3 Stunden gesprochen. War sehr, sehr, sehr schön, war sehr, sehr aufschlussreich. Die beiden haben mir extrem viel Zeit geschenkt. Beim zweiten Mal war die Caroline dabei, weil der angesagt hat, die hole ich da, das passt schon. Und sie haben in extrem viel Detail darüber berichtet, wie sie es schaffen, dass die Weine so verdammt großartig werden, also balanciert, und wieso überhaupt der Deutsche und der Südtirolerin da in der Toskana landen und gemeinsam ein Weingut aufziehen. Mhm. All das haben wir im Detail besprochen. Und ich kann euch nicht alles erzählen, was wir da diskutiert haben. Also ich bin um mehrere Erfahrungen reicher. Ich habe überlegt, ob ich es nicht irgendwie zumindest zusammenschreiben soll. Mhm. Plus der Jan hat viel von seinen Überlegungen auch selber aufgeschrieben. Das heißt, das verlinke ich euch alles, weil alle, die sehr interessiert sind an, ich würde mal sagen, der genaueren Funktion vom Thema Rebe, aber auch vom Thema Topologie, Geografie, Terroir, die finden beim Jan sehr viele Informationen, die vielleicht so nicht so easy geteilt werden. Oder du musst ja halt, was weiß ich, nach Geisenheim sitzen oder sowas in Richtung, dann ja. Aber für uns VerbraucherInnen, KonsumentInnen, ist es ein bisschen schwieriger, an solche Sachen, an solche Details ranzukommen. Und ja, ich werde euch zumindest die Sachen verlinken und eventuell auch noch ein bisschen was zusammenschreiben an dem, was ich jetzt einfach nicht in dieser Folge verpacken kann, weil ich keine 2-Stunden-Folge machen kann. Bin ich fertig, da bist du fertig, da seid ihr fertig, ja. Freunde. Ich mein, es bringt nichts am Schluss.
Ich würde schon zuhören.
Ich weiß schon. Ich weiß schon, dass es du durchziehen würdest, aber ich glaube fast, ich werde das am besten irgendwann einmal noch in Jan und die Caroline selber erzählen lassen.
Ja,
ich glaube, das ist die beste Variante. Ich habe es ja schon vorgewarnt, dass es wahrscheinlich dazu kommen wird, dass wir irgendwann einmal besuchen fahren.
Ich würde gerade sagen, das ist quasi eine Reisewarnung.
Ja, so ist es. Aber gut, wir müssen eh dort anfangen, wo wir immer starten, bei der Geschichte zu den Menschen. Ich fange mal an bei der Caroline, oder Caroline, wie du gesagt, wie der Jan sagt. Bei der ist der Weg in die Toskana ja nicht ganz so weit. Carolines Papa ist Südtiroler, die Mama ist übrigens Schwedin. Caroline hat aber nie in Schweden gewohnt oder sowas in der Richtung. Ja. Also sie war eigentlich immer in Südtirol. Studiert hat es dann aber trotzdem in Innsbruck, also wieder im einen oder im anderen Land. Und auch nichts Weinbau, sondern Sprachen, Übersetzen und so weiter und so fort. Die Familie von der Caroline hat Besitz in Südtirol. Also sehr, manchmal hat man halt einen Ansitz oder zwei.
Ja, in Südtirol ist das offensichtlich so.
Das ist ganz normal, habe ich gelernt, genau. Und auch bei der Familie Pobitzer war das so. Im Besitz von ihrem Papa war unter anderem das Schloss Katzenzungen. Ja, es heißt so.
Mich fasziniert auch, dass es ein Schloss ist. Also, ja, why not?
Es heißt gar nicht Ansitz. Wobei, vielleicht hätte es Ansitz geheißen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das ein relativ desolates Schloss.
Okay, nein. Ja.
Das haben sie dann selber wieder hergerichtet, also sie haben es gekauft im desolaten Zustand. Das heißt, es war jetzt nicht irgendwie ein großes, schönes Anwesen, sondern das hat einmal ordentlich hergerichtet gehört. Aber der Papa von der Caroline hat das gemacht. Am Anfang nur sein Vater und dann hat er das übernommen und hat es restauriert und als Veranstaltungslocation auch ausgebaut. Und ihr Papa war außerdem so ein bisschen Kunstsammler auch. Und deswegen war da sehr, sehr viel zu tun rund um und um. Es war quasi so ein bisschen ein Family-Business. Und die Caroline ist da drinnen aufgewachsen und war sehr involviert in dem Ganzen. Und der erste und vorerst einzige Bezug zum Weinbau, weil du hörst ja, da ist jetzt gar nichts davon dabei, ist, dass es eine Rebe gibt am Fuße des Schloss Katzenzungen. Die wächst da wahrscheinlich seit 350 bis 380 Jahren. Ist also wahrscheinlich die älteste Rebe Europas und die größte Rebe Europas. Es ist eine einzelne Rebe und sie schaut aus wie ein ganzer Weingarten. Es ist absolut irre. Die ist so in einer Pergel und das wächst halt einfach so über mehrere Pergeln hinweg, auf zum Schloss. Es schaut aus wie ein ganzer Weingarten, es ist eine einzige Rebe.
Okay.
Und das hat die ganze Familie fasziniert. Also die war einfach schon dort, wie sie das Schloss gekauft haben. Die haben es natürlich dann aufgepäppelt, weiter auch dann eben über die 30, 40, 50 Jahre, was sie jetzt haben im Besitz, neu aufgebaut, geschaut, wie sie da wirklich Wein draus machen können, auch analysiert, weil davor hat es einfach geheißen, könnte die älteste sein, wissen wir nicht. Und dann haben sie es einmal datieren lassen, analysieren lassen.
Ja, ich weiß, ein bisschen, schnell mal wieder,
ganz also. Genau. Und mittlerweile ist es halt klar, dass sie zumindest 350 Jahre alt sein muss, wenn nicht 380 mittlerweile, weil es schon eine Zeit her ist. Es ist schon mal sehr gutes Alter.
So,
exakt. Also es kann schon sein, dass es irgendwo noch eine gäbe, die eventuell nur mal 5 Jahre älter ist oder sowas in Richtung, weil das gehört auf jeden Fall zu den ältesten Dingen, die es gibt in diesem Bereich. In Europa und wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Und diese Rebe hat, wie schon gesagt, allesamt fasziniert, inklusive der Carolina. Sie haben auch ein bisschen Wein draus gemacht mittlerweile schon. Ja, man kann aus einer Rebe auch Wein machen und es ist nicht nur ein Glasballon oder zwei, sondern da geht schon was raus, wenn es alt ist. Und mit diesem ersten Bezug wächst die Caroline dann auch so ein bisschen ein in dieses ganze Thema. Und die arbeitet eben dann im Familienbusiness in Südtirol mit, ist aber immer schon ein großer Fan von der Toskana gewesen, so hat sie auch persönlich gesagt. Also sie hat gemeint, wenn es am Gardasee vorbei Richtung Süden fährt, dann wird es ein ganz anderer Mensch. Okay. Ist sehr lieb. Dann kommt die Italienerin außer quasi. Mhm. Ihrem Papa dürfte es ähnlich gegangen sein. Der war viel in der Maremma unterwegs und hat dann eigentlich in der Toskana ein Haus gesucht. Teils als Ferienhaus, als Sommerhaus so ein bisschen. Aber andererseits halt schon auch ein bisschen Richtung Möglichkeiten Weinbau, Möglichkeiten Anlage, Spekulationsobjekt. Weil damals, Ende der 90er, hat die EU Weinbau in hochqualitativen Zonen wie eben der Toskana, Montalcino und so weiter stark gefördert. Das habe ich übrigens überhaupt nicht gewusst. Also nein, null Einblicke in das Ganze. Und insbesondere sind junge, motivierte WinzerInnen, und da ist das Innen zu betonen, gefördert worden.
Okay.
Das heißt, alle, die da jung reingegangen sind, Frauen haben nur eine bessere Quote gekriegt als Männer, haben die Möglichkeit gehabt, ein gewisses Kontingent an einfach Ackerfläche zu Brunello und Rosso Weinbergen umzuwandeln.
Okay, geil.
Und dann selber auszupflanzen. Das ist eine Chance, die kriegst du jetzt nicht mehr.
Ja, klar.
Und das ist natürlich dann etwas, wo du schon sagen kannst.
Das musst
du
halt fast nehmen.
Anlageobjekt.
Ich würde gerade sagen, allein wenn du es dann vielleicht nicht selber langfristig machst, sondern halt irgendwie verpachtest oder sonst was. Aber wenn du die Chance hast, dass du Flächen, die eigentlich nicht für Weinbau zugelassen sind, quasi du umstellen darfst. Ja, es hat.
Genau, also du hast nicht jede Fläche.
Ein Cheatcode.
Es ist durchaus ein Cheatcode gewesen, aber eben einer, wenn man gewusst hat, wie es geht, das ist schon machbar. Und du hast natürlich nicht alles umstellen können, also es war nicht jeder Acker, aber es war halt viel mehr möglich, als es jetzt ist und als es davor war, bis zu einem gewissen Grad. Und wie schon gesagt, je jünger und weiblicher man war, haben sie mir erklärt, desto besser waren auch die Quoten, die du dann gekriegt hast, weil du hast ja nicht einfach, was weiß ich, ein kleines Häusl kaufen können und dann sagen können, ich habe jetzt 100 Hektar Brunello oder sowas in Richtung, sondern du hast die anmelden müssen dafür. Und du hast aber auch einiges an Kriterien erfüllen müssen. Also du hast zum Beispiel irgendeine Form von Wohnsitz haben müssen und du hast natürlich auch die Prüfungen dafür ablegen müssen, so wie bei uns halt du einen Facharbeiter machen musst, damit du das wirklich betreiben darfst. So haben auch AnwärterInnen dafür die Prüfungen machen müssen.
Logisch,
Voraussetzungen haben müssen.
Sonst ist es halt nur Spekulationsobjekt. Ne?
Das ist
weil
richtig.
Dann sagt jeder, ja passt, also das setzen wir halt
machen
jetzt
wir
einmal wen drauf, der was die Kriterien erfüllt und dann schauen wir, wie wir das wieder verscherbeln.
Ja. Der Papa von der Caroline hat damals eigentlich das Haus dann, also ein Haus gefunden in Montalcino, so ein bisschen heraus außerhalb vom Ort, mit so ein bisschen Fläche rundum, ganz wenig Wein, hauptsächlich so Acker und halt einfach Land, ne? Also Gestrüpp.
Ja.
Zeig.
Zugewachsen halt.
Zugewachsen halt, genau. Und er hätte es damals mit seiner aktuellen Lebensgefährtin gekauft und das dürfte dann aber auseinandergegangen sein. Und die Anzahlung war aber schon gleich, das hat schon einen Vorvertrag gegeben und damit die Anzahlung nicht verloren geht,
und
der Vorvertrag,
so aus,
genau, dann nicht jetzt hin wird und sie da irgendwie streiten müssen und der Hauskauf dann trotzdem möglich ist, hat die Caroline einfach gesagt, weißt du was, Papa, ich springe ein, ich übernehme jetzt einfach diesen Anteil da und dann haben wir das 50-50 und dann machen wir das halt gemeinsam. Ist jetzt halt auch eine Anlage von mir. Ist auch eigentlich eine coole Möglichkeit. Wenn du das kannst, wenn du da einspringen kannst, wenn du das finanziell möglich hast, dann macht das natürlich auch Sinn. Und Caroline hat das übernommen und sie hat gesagt, das Haus war damals schon extrem renovierungsbedürftig. Also das war wieder wie das Schloss Katzenzungen irgendwann einmal. Das war schon ziemlich hin, da hat man schon viel tun müssen, aber es war halt eine gute Möglichkeit.
Und ja gut, da hat sich wahrscheinlich der Papa früher gedacht, naja,
das haben wir schon einmal
schon geschafft, ja genau. Kein Problem,
das geht schon wieder.
Das Investment, let's go.
Caroline hat gesagt, sie war damit stark beschäftigt, dass es einmal nicht mehr über die Nase ist. Einmal so ein bisschen, also es war nicht die schönste Arbeit ganz am Anfang, dass sie da alles auf Vordermann bringt, aber sie hat es dann gemacht. Ist halt viel zwischen der Toskana und Südtirol hin und her pendelt. Natürlich Hauptwohnsitz nach wie vor Südtirol, Toskana, aber eben umzuschauen, wie geht es voran, was da man noch alles, was muss Neues gemacht werden und so weiter und so fort. Und das Ganze, also es hat schon alles das Ziel gehabt, das einmal zu einem Weingut zu machen. Also das war dann schon auch der Wunsch von allen Beteiligten. Und Caroline ist in die Vollen gegangen und hat alle notwendigen Prüfungen auch wirklich selbst abgelegt. Also hat er wirklich gesagt, okay, dann.
Dann mache ich das.
Quasi Facharbeiter, wie du es bei uns in Österreich nennen würdest, hat sie auch selber gemacht, hat die Weinbergsrechte angesucht und hat die auch genehmigt bekommen. Und zwar relativ gut, also gleich mal ein paar Hektar.
Cool.
Und sie hat gesagt, wenn du mal in dieser Spirale drinnen bist, dann löst halt einfach ein Problem nach dem anderen. Dann hinterfragst du nicht mehr. Dann hakelst.
Aber das klingt für mich schon so wie so eine Person, die halt, wenn du das vor ein Problem stößt, das einmal löst.
Ja, ja.
So. Und wenn da in dem Lösen des Problems das nächste aufkommt, dann machen wir das ja halt da, weil man jetzt sind wir eh schon da.
Genau.
Und sagen wir es ehrlich, wenn wir sie umschauen, es macht sonst eh keiner, dann machen wir das halt selber, ne? Passt.
Genau das war sie.
Geil.
Sie hat gesagt, es hat lang gedauert, bis sie wirklich eine Freude am Weingut gehabt hat, weil eben so viel zum Tun war und so viel rund um und um immer los war. Und sie hat gesagt, in Montalcino als junge Frau ohne Bekannte da einfach einzusteigen, weißt du das eh.
Aha.
Die großen Etablierten schauen einmal, was die ganzen Jungen da jetzt eigentlich da und wieso die überhaupt daher dürfen.
Ja, die haben zuerst auch einmal, glaube ich, mehr Angst, das nicht sagen wollen. Und deswegen sagen sie einmal, ich sag gar nichts. Ich schaue nur mal blöd und reden da mal nicht. Ne?
Ungefähr das, ganz genau.
Top.
Sie hat natürlich diese Prüfungen auch gemacht, aber du hast halt trotzdem, wenn du nicht eine klassische Ausbildung hast, nicht dieses Wissen, wie es halt die anderen haben. Das heißt, sie hat sich ja immer in die Abhängigkeit von anderen begeben müssen und sie hat gesagt, das hat so angefühlt.
Ja, ja.
Dass immer irgendwen fragen hat müssen, immer irgendwen als abhängigen Partner haben
immer,
müssen,
ja.
Ganz genau. Und das war, ich glaube, das mag sie nicht so gerne.
Nein,
ich glaube, sie will es erst selber machen.
Ja.
Ich habe es dann gefragt, ob sie davor jetzt einen besonderen Bezug zu Wein gehabt hat, abgesehen von dieser einen Rebe, von der sie mir erzählt gehabt hat, oder ob sie besonders gern Wein getrunken hat oder ob sie immer schon ein bisschen diesen Wunsch gehabt hat, weil sie kommt ja aus Südtirol, da gibt es ja halt dafür Weinbau,
cool.
Ob sie das gesehen hat und sie gedacht hat, eigentlich war das cool, irgendwann einmal selber zu machen und einfach am Anfang die Möglichkeit vielleicht noch nicht da war. Und sie hat gesagt, sie hat durchaus gern Wein getrunken, aber nicht mehr als jeder Normalverbraucher eigentlich. Also sie hat das schon mögen, aber...
Ist auch nicht besonders.
Ja, ganz genau. Also nicht so, dass sie jetzt sagen würde, sie würde das unbedingt machen wollen.
Oder sonst das, ja.
Genau. Sie hat gesagt, das Interesse ist grundsätzlich eher eben von diesem Bereich Landwirtschaft und Natur herkommen und eben von dieser, sie nennen es die alte Dame, die Rebe.
Mhm.
Nur von dem. Von sonst eigentlich gar nichts. Also eher so der emotionale Bezug zu was da daheim wächst und woraus man jetzt noch mehr machen kann quasi. Aber schon einfach dieses, ja, machen wir das jetzt. Mhm. Das ist jetzt mein Projekt, let's go. Die Caroline hat also ein Haus gehabt, das langsam zu einem funktionierenden Weingut umgebaut worden ist. Sie hat Pflanzrechte gehabt, die sie dann eben auch genutzt hat und ausgepflanzt hat. Ein bisschen Grundfläche war beim Haus eben dabei, später ist dann auch noch mehr dazugekommen. Also ein bisschen Ackerfläche war eben dabei und das später auch noch mehr dazugekommen. Und sie hat einen Südtiroler Önologen gehabt, der angestellt war, um einmal zu schauen, was man da machen kann. Der hat am Anfang einfach vor allem mit zugekauften Trauben was gemacht, einfach damit das einmal irgendwie rennen kann und zum Laufen anfängt. Und ihr Hauptwohnsitz ist aber nach wie vor nicht die Toskana, sondern Südtirol. Sie pendelt recht viel hin und her. Und jetzt müssen wir mal die Caroline kurz verlassen und schauen, wie denn jetzt der Jan da dazu kommt.
Okay.
Weil bisher taucht er noch nicht auf.
Wo sind wir da jahrestechnisch?
Ende
der 90er, okay.
Genau. Du kriegst dann im Jan noch ein bisschen einen besseren Überblick über die Jahreszahlen.
Ja,
die kommen jetzt alle bei ihm. Der Jan Erbach kommt aus der Gegend rund um Karlsruhe. Und der hat eigentlich, hat er selber erzählt, auch nicht wirklich was mit Weinbau am Hut gehabt, sehr wohl aber mit Landschaft und Natur. Und zwar, du wirst den Jan gleich noch ein bisschen besser kennenlernen, wie immer auf eine ultraspezifische Art und Weise.
Gut, das habe ich mir in der Einleitung schon so ein bisschen gedacht, dass das in diese Richtung gehen könnte.
Ja, weil das ist jetzt besonders witzig, finde ich. Während seiner Schulzeit und dem Zivildienst hat er auf diversen Märkten in der Umgebung nämlich Blumenzwiebeln verkauft. Es dürfte damals einfach ein extrem gutes Business gewesen sein. Also er hat gesagt, das hat extrem gut funktioniert und weil das so gut funktioniert hat, wollte er eben das nächstgelegene dann auch studieren. Na klar, Landschaftsarchitektur. Weil Blumenzwiebel, Landschaftsarchitektur,
okay, ja,
kleiner Schritt weiter nur.
Quasi selber.
Exakt. Und leider haben ihm dann aber die auserwählten Universitäten nicht gleich genommen. Er wollte nämlich nur in ein paar auserwählte Unistädte, wie zum Beispiel Berlin hätte er gewusst oder sowas in der Richtung. Aber alles nimmt er nicht.
Naja, klar, ich meine, der ist gerade erfolgreicher Businessman mit seinen
richtig.
Blumenzwiebeln, also natürlich
nicht. Der Blumenlaster ist voll.
Lass dich nicht alles aufschwatzen.
Aber er hat sich dann gedacht, wenn das dieses Jahr nichts wird, dann versuche ich es einfach nächstes Jahr wieder.
Mhm.
Er hat gewusst, er ist jung, er hat nicht wirklich einen Stress bei dem Ganzen. Und in der Zwischenzeit hat er erzählt, hat er viel gelesen. Gelesen hat er immer schon extrem viel, also nämlich auch so Sachbücher, ne?
Ja,
im Detail
ja.
Über irgendwelche
also,
Sachen.
Ich habe mir schon gedacht, dass er jetzt wahrscheinlich eher die große Enzyklopädie der Blumenzwiebeln liest als sonst was.
Ja. Exakt. Die Caroline hat gesagt, das war super, in Jahren da dann später kennenzulernen, weil er ist quasi eine Enzyklopädie.
Ja, sehr gut.
Ein wandelnde. Er ist eine, es ist keine Lüge. Quasi ist der 3-Stunden-Gespräch, ist eine. Auf jeden Fall hat er nicht nur viele Enzyklopädien gelesen, sondern auch Spaziergänge in die Weingärten gemacht rund um Karlsruhe. Und da ist er so ein bisschen auf die Idee gekommen, hey, er hat jetzt ja trotzdem fast ein Jahr freie Zeit und nur Blumenzwiebeln verkaufen, das ist ihm eigentlich zu fad. Mhm. Hat er zwar ein Businessmodell, kann sie durchfüttern, aber so richtig spannend ist das nicht.
Du kannst wahrscheinlich auch nicht ständig machen, weil das muss halt dann auf die Märkte quasi, hast du genau. Halt deine fixen Zeiten, dazwischen ist der Fahrt, weil nur lesen ist wahrscheinlich auch nicht alles.
Ja. Richtig, und dann hat er überlegt, ob er nicht einfach wirklich zur Gaudi und aus Interesse ein Praktikum im Weinbau macht. Einfach nur, weil es ihm interessiert, weil er halt dieses ganze Naturthema generell spannend findet, Landwirtschaft findet er interessant. Cool. Also wieso nicht das? Ist ja auch quasi Landschaftsarchitektur.
Ja, ja, und ist ja auch, also ist im landwirtschaftlichen Bereich, ist schon auch irgendwas Spezielleres, schon irgendwas Freakiges in Wirklichkeit.
Kannst du schon reinlesen wieder. Ja. Auserkoren hat er dann das Weingut Schlumberger im Markgräflerland und ist dann mit einem Laster voller Blumenzwiebeln nach Freiburg runtergefahren zum Vorstellungsgespräch. Und der Hartmut Schlumberger hat ihn dann vor Ort überzeugt, dass ein Praktikum jetzt eigentlich viel zu wenig ist. Ne? Also wieso nicht gleich eine Lehre machen? Und der Jan hat sich gedacht, dieser Hartmut, der kann nicht recht haben, weil dann habe ich was Ganzes in der Hand und danach kann ich ja noch immer studieren, ist ja wurscht. Und dementsprechend ist er reingestiegen in eine Lehre beim Weingut Schlumberger im Markgräflerland. Und der Jan war dann sehr, sehr schnell gefesselt und fasziniert vom Weinbau. Also der hat gesagt, er ist komplett reingekippt sofort. Und ich nehme jetzt schon ein bisschen vorweg, worum es nachher mehr gehen wird. Sobald sich der Jan in was reinnörden kann, ist er glücklich. Mhm. Und beim Weinbau kannst du ja dankenswerterweise in unendlich viele Dinge reinnörden. Und mit einem Freund, den er dann während der Lehre kennengelernt hat, die ihm auch viel getaugt hat, also es war genau die richtige Entscheidung, ist er dann auch gleich weiter nach Geisenheim zum Studieren gegangen, weil wie schon gesagt, rein nörden. Ne?
Ja, ja, na klar. Und ich meine, der hat ja vorher schon gewusst, er will eigentlich irgendwas studieren, will was studieren und noch viel mehr wissen über irgendein Thema. Genau. Dann hat er halt einmal eine Lehre gehabt und dann passt das natürlich perfekt.
Genau. Ja. Und während Geisenheim war er dann unter anderem auch in Südtirol bei Lorca für eine Lese. Mhm. Hat da auch so ein bisschen dieses Thema biologische Bewirtschaftung und so weiter und auch so weiterführende Sachen kennengelernt und hat dann auch seine Diplomarbeit in einem Häuschen über Bozen geschrieben, bis er 1995 dann fertig war, mit dem ganzen Studiumspaß, Geisenheim abgeschlossen hat. Und dann war die nächste Station Provence. Das hat er über einen, mehr oder weniger über einen Bekannten vermittelt gekriegt. Und hat sich gedacht, spannend, anderes Land, lerne ich mehr. Er hat als erstes einen Betrieb in Aix-en-Provence gehabt, wo er hinvermittelt worden ist. Da hat es jetzt nicht so gut gepasst, muss man allerdings dazu sagen. Also es war einfach auch sehr weit weg von allem, was irgendwie bio ist. Grundsätzlich hat er gesagt, es war viel da unten sehr weit weg von dem, was irgendwie bio ist. Dann hat er vor Ort einmal kurz zu dem gewechselt, der ihm das Ganze vermittelt hat und ist danach dann nochmal woanders hingegangen und hat jedes Mal sehr, sehr viel dazu gelernt, war durchaus bei erfolgreichen Betrieben, auch wenn Rosé wirklich nicht seins war, bis heute nicht. Man merkt es auf Basis von den Weinen, die wir da vor uns haben. Das und Rosé ist so am weitesten weg voneinander.
Was geht, ja.
Er hat sich immer gedacht, ihr nehmt einfach der Traube das Wichtigste weg. Ja, was macht ihr denn? Ja. Wieso denn Rosé? Aber
vor allem so, wie es in der Provence halt zu 99,999% gemacht wird.
Halt, genau.
Ja.
Wie schon gesagt, hat er sich außerdem während dem Studium schon für Bio-Weinbau interessiert und dort in der Provence haben sie halt teilweise nur arsenhaltige Mittel ausgebracht. Also auch da sind wir relativ weit weg von dem, was so das war, was er ihm taugt hat. Dennoch hat er sehr viel gelernt und das Französisch, das am Anfang quasi nicht vorhanden war, hat sich dann auch langsam verbessert. Er hat gesagt, am Anfang hat er halt irgendwie versucht, mit den Leuten mit Händen und Füßen zu reden und denen halt irgendwas zu sagen. Und das hat halt nicht funktioniert. Ja, die haben sich halt nichts sagen lassen von ihm. Und dann irgendwann ist es einmal besser. Notgedrungen natürlich. Du lernst das halt irgendwie dann trotzdem, wenn du es reden musst. Und eigentlich hat er sich dann am Schluss, nach so 3 Jahren, sehr gut angefreundet gehabt mit diesem Leben in Frankreich und hat sich eigentlich gedacht, ja, er kann sich da jetzt vorstellen, zu bleiben. Immer längerfristig. Und dann, nach ungefähr 3,5 Jahren, ist auf einmal ein Anruf vom Rainer Lorca reingekommen. Der hat ihm eröffnet, dass er jetzt ein Weingut in Montalcino gekauft hat und einen Betriebsleiter braucht. Also der Jan, der war eigentlich ein guter Kandidat und ob er das nicht machen will für ihn. Und mit dem Rainer zu arbeiten und beim Aufbau von unserem Weingut dabei zu sein und eben auch bio- und biodünn arbeiten zu können bis zu einem gewissen Grad, das hat den Jan schon sehr, sehr gereizt. Also hat er nach ungefähr 3,5 Jahren seine Zelte in Frankreich abgebrochen und ist 1999 rüber nach Italien gefahren, obwohl es ja Französisch gerade richtig gut war. Er hat gesagt, es hat ihm schon ein bisschen weh, dass er jetzt Französisch zurücklässt und wieder bei Null anfangen
wieder
muss.
Wieder nachfangen, ja.
Weil Italienisch hat er natürlich auch nicht können.
Na, klar.
Tja, in Italien fängt also dieses Spiel wieder von vorne an. Italienisch bei Null und so lernst halt eben einmal am Anfang die ganzen deutschsprachigen Leute in der Umgebung kennen. So viel gibt es ja dann nicht. Aber da kommt uns dann auch eine uns mittlerweile bekannte Südtirolerin namens Caroline unter. Die war bei Benvenuto Brunello, Messe, Veranstaltung am Stand vom Jan und der Jan dürfte sie danach einfach dann nicht mehr aus die Augen lassen haben.
Sehr gut.
Die zwei haben sie kennengelernt, haben sie danach dann natürlich ein paar Mal öfter gesehen und immer wenn die Caroline herunten war, natürlich dann auch. Und die haben sich sehr schnell angefreundet und dann auch mehr.
Ja.
Es hat sehr, sehr gut gepasst offensichtlich. Caroline war zu dem Zeitpunkt eben noch richtig am Pendeln. Also die waren überhaupt nicht fix da, aber halt immer, wenn irgendwas war, eben so Veranstaltungen wie Benvenuto Brunello,
du musst
dabei sein. Und sie ist, glaube ich, gar nicht gestanden. Also der Jan war einfach dort.
Okay, ja, gut, aber du musst trotzdem da sein.
Aber du bist
schauen,
halt dort, du schaust
irgendwie
halt.
Kontakte knüpfst und irgendwie
exakt. Du musst schauen, was
Infos
passiert.
Ziehst, ja.
Genau. Aber dieses Pendeln ist dann weniger und weniger geworden. Mhm. Und die Zeit in Montalcino ist natürlich immer länger geworden, je länger sie in Jahren gekannt hat. Der Jan hat auch erzählt, naja, die Wohnung am Weingut vom Lorca war jetzt, war okay, aber war halt nicht die allerschönste. Es war wahrscheinlich irgend so eine lustige kleine Single-Wohnung irgendwo oben drinnen im Weingut. Und deswegen hat der Jan dann auch eigentlich relativ schnell ins Haus von der Caroline einzogen dürfen, weil das war eh die meiste Zeit leer. Also wenn sie nicht da war, war das halt einfach leerstehend, weil es dann auch langsam klar geworden ist, das war schon über so ein bisschen eine Zeit hinweg, dass jetzt das Weingut von der Caroline Möglichkeiten hat, dass da jetzt ein paar Hektar Brunello auspflanzt sind, dass das auch wirklich alles unter, also in trockenen Tüchern ist, unter Dach und Fach ist und dass man da wirklich in Zukunft auch was machen kann. Haben sie die zwei zusammengesetzt und gesagt, wollen wir das gemeinsam probieren? Und obwohl das Projekt vom Lorca wirklich spannend war, also der Jan hat gesagt, das, also er hätte das voll gern weiterverfolgt, aber das, es war halt klar, wenn er das mit der Caroline jetzt gemeinsam anfängt, dann muss er da halt hundertprozentig einsteigen, sonst geht sich das nicht aus.
Ja, das ist halt eine geile Chance natürlich, dass du sagst, du kannst dann wirklich auch was Eigenes machen und nicht, du machst ein cooles Projekt, trotzdem noch immer für irgendwen anderen. Ne?
Genau.
Logisch. Musst nehmen.
Dementsprechend war dann auch klar, sobald die erste Lese möglich ist auf diesen ausgepflanzten Flächen, die die Caroline in den letzten Jahren ausgepflanzt hat, eben wird das ein gemeinsames Ding, wird das ein gemeinsames Weingut unter dem Namen Pian de Lorino. Das ist übrigens einfach der Name von dem Weingarten.
Vom Weingarten, okay.
Yes. Wo das Ding, also das Haus drinnen steht. Mhm. Und von 1997 bis 2000 waren dann die Weine von Pian de Lorino, eigentlich nicht die Weine von Pian de Lorino, sondern zugekaufte Trauben, Südtiroler Kellermeister. Und erst ab 2001, das war ihre allererste Lese, war das Wein von Caroline und Jan. Mhm. Da war dieser große Übergang und da haben sie ihre ersten Trauben gelesen. Und damals haben sie überlegt, so irgendwas zwischen 3,5 und 3,7 Hektar ungefähr beieinander gehabt. Also schon ein bisschen was, das ist schon super. Einerseits in der Lage Pian Bassolino, zusätzlich eben rund ums Haus, also Pian de Lorino. Und dann hat es noch einen alten kleinen Weingarten gegeben, der schon gestanden ist tatsächlich. Und einen weiteren Weingarten haben sie dann auch in einer, wie es draufgekommen sind später, sehr wenig vorteilhaften Lage entlang eines Baches gekauft. Der ist später umfunktioniert worden zu Jans persönlicher Rebschule. Alles hat also einen Zweck, hat schon passt. Dann auch, also dazu später mehr. Und die zwei haben also angefangen, eben wirklich da zu arbeiten. Und 2000 zählen sie eben noch nicht wirklich als einen Jahrgang für sich selbst, aber ab 2001 dann wirklich. Und gleich auf dem Startweg haben sie natürlich biologisch gearbeitet. Das war eigentlich klar. Der Jan hat gesagt, er hat sich nichts anderes vorstellen können. Er hat dazu bei Lorca während der Geisenheimzeit und davor schon für ein Interesse gehabt und dementsprechend war für ihn klar, das ist Qualität, Punkt.
Ja.
Geht nichts anderes. Und was er schon erzählt hat, war, dass er damals durchaus auch noch in diese ganzen kommerziellen Produkte rund um den biologischen Anbau interessiert war. Also was weiß ich, Paraffin in verschiedenen Versionen oder halt Raubmilben, die man kaufen hat können. Also einfach so extra Sachen rund um Schwefel und Kupfer dazu. So, dass er den Geisenheimer gelernt gehabt und hat sich gedacht, wenn er jetzt alles richtig machen muss, weil es sein eigenes Weingut ist, dann muss er das auch nehmen. Aber dann war er relativ schnell am Zweifeln, weil sie Geisenheim und die Realität, wie er sagt, einfach nicht gedeckt haben teilweise. Mhm. Und er hat gesagt, nicht alles kann so ein klassischer monokausaler Ablauf sein, wie es halt im Lehrbuch drinnen steht, weil da sind immer 15 Faktoren rundum und um, die kann ein Lehrbuch gar nicht abdecken. Also muss er mal selber schauen, um was es geht.
Für jeden Betrieb, ne? Weil die sind ja überall
anders. Für jede Region nur dazu.
Also vergiss es.
Und deswegen hat er gesagt, das Leben ist eigentlich zu komplex. Mhm. Also schauen wir uns das einmal selber an.
Mhm.
Seine Lösung ist quasi einmal alles im Detail anschauen, alles dazu lesen, was es irgendwie gibt und alles dazu herausfinden, was es irgendwie gibt. Also hat er dann angefangen, seine eigenen Lösungen zu finden und sehr, sehr tief in diverse biologische, chemische und physikalische Vorgänge im Weingarten reinzulesen und reinzudifteln. Und in manchen Fällen war es einfach dann eine lokale Lösung, wie er gesagt hat. Also manchmal war einfach die Geisenheim-Lösung falsch, weil es nicht passt hat für Montalcino.
Ja.
Beispielfall Raubmilben, da hat er einfach eine internationale Lösung, internationale Raubmilben gekauft gehabt, weil er sich gedacht hat, das wird mein Milbenproblem lösen, okay. Und das hat einfach dann immer nur ein Jahr gehalten und dann im nächsten Jahr wieder neu aussetzen müssen. Also neu aussetzen, neue ausbringen müssen, die Raubmilben. Und dann ist er irgendwie vor diesem Punkt gestanden und hat gesagt, das macht doch keinen Sinn, dass ich das jedes Jahr neu anfangen muss. Es muss doch irgendeine dauerhafte Lösung geben.
Ja.
Und hat es probiert mit einem lokalen Stamm von einem benachbarten Weingarten. Nie wieder ein Problem gehabt.
Ja.
Dann.
Ja.
Also so drauf kommen, manchmal sind es einfach die lokalen Sachen, manchmal musst du einfach anschauen, was in der Umgebung ist.
Mhm.
Exakt. Und dass das besser ist, als einfach irgendwelche großen Drüberstreulösungen da jetzt einmal zu versuchen. Und manchmal war es dann eben auch vielschichtiger als nur das Thema lokal. Und jetzt tauchen wir dann gleich ein bisschen stärker ein in die Überlegungen von Jan und Caroline. Sie haben mir da wirklich sehr, sehr viel und sehr im Detail erzählt. Ich habe es gesagt, das kriege ich nicht alles im Podcast unter.
Ja, klar.
Es tut mir leid, Jan. I'm trying. ich werde es euch zusammenfassen, beziehungsweise auch verlinken, was der Jan da noch zusätzlich geschrieben hat. Da ist auch sehr viel auf der Webseite an Texten, die ein bisschen versteckt sind teilweise. Also ich verlinke es euch direkt dann in den Shownotes. Vor der Gründung vom eigenen Weingut hat sich der Jan schon stark mit dem Thema Chronobiologie beschäftigt. Das ist in der Essenz der rhythmische Ablauf von der Natur in der Biologie. Das heißt, Tageszyklus, Mondzyklus, Jahreszyklus.
Mhm.
Und viel davon sehen wir ja tatsächlich selber. Ne? Also auf der Makroebene kennen wir das. Eine Rebe durchlebt im Ablauf von einem Jahr sehr viele unterschiedliche Stadien.
Ja, klar.
Von der Ruhe, wobei der Jan sagt, Ruhe ist nicht gleich Ruhe.
Mhm.
Auch da gibt es diverse Punkte, die man anbringen könnte, Wurzelwachstum und so weiter und so fort. Aber du siehst dann den Austrieb, du siehst Blattbildung, du siehst Blütenbildung, du siehst, wie stark das austreibt und so weiter und so fort. Du siehst dann auch, wie sie die Frucht formt und so weiter und so fort. Was wir von außen nicht so gut sehen können, nur eben dann die Effekte davon, sind die phytohormonellen Abläufe in der Pflanze, also den Grund dafür, wieso die Pflanzen wachsen oder wieso sie auf Umweltstress auf die eine oder andere Art reagieren, sei es Trockenheit, Hitze und Co. Das sind also einfach die hormonellen Stoffe innerhalb von der Pflanze, die dafür sorgen, dass etwas passiert oder eben auch nicht passiert. Also Wachstumsstopp, Wachstumsstart und so weiter und so fort. Quasi alles.
Mal bei Markus Langer ein bisschen gehört. Ne, ganz
mit genau.
Mit dem ganzen Thema, wie wächst die Rebe nach oben oder in die Breite und so weiter.
Exakt. Und genau das, und deswegen habe ich die letzte Folge über quasi sehr viel grinsen müssen,
weil ich halt
einen Teil davon bereits in einer anderen Form gehört habe. und das ist eben eine Faszination gewesen, die in Jahren von Anfang an wirklich befallen hat, würde ich fast sagen, wie so eine Pflanze funktioniert und wie das ganz, ganz, ganz im Detail bis zu den kleinsten chemischen Abläufen funktioniert. Und dieses Thema Rhythmus im Pflanzenreich, das hat in Jahren dann auch wirklich stärker zur Biodynamie geführt.
Mhm,
weil das ist auch sehr, sehr rhythmusbezogen.
Voll.
Du hast mit diesen unterschiedlichen Ausbringungen, mit diesen unterschiedlichen Stoffen, die du verwendest im Weingarten, immer so ein bisschen diesen Versuch, diese Rhythmen positiv zu beeinflussen.
Mhm.
Immer vorsichtig eher und nicht zu stark, aber immer so ein bisschen, wenn du Hornmist oder wenn du Hornkiesel und so weiter verwendest, du hast immer so ein bisschen dieses, auf die eine oder andere Weise schaust du zum Beispiel, dass Austrieb früher passiert und so weiter und so fort.
Okay.
Und das sind einfach diese zarten Beeinflussungen vom Biorhythmus bzw. Generell von den Rhythmen im Pflanzenreich. Und
du achtest ja auch viel mehr drauf, glaube ich, in der Biodynamie, dass du generell erst einmal auch diese ganzen Rhythmen und Abläufe
besser
verstehst.
Genau.
Ja.
Du schaust einfach viel genauer darauf, als es jetzt machen musst und vielleicht auch machen willst, wenn du nicht so arbeitest. Und deswegen hat das in Jahren von Anfang an sehr fasziniert,
macht
weil
Sinn,
das so nah dran war an den Überlegungen, die er gehabt hat und einfach teilweise so ein bisschen Antworten parat gehabt hat oder sagen wir mal einfach nicht in eine komplette Gegenrichtung gegangen ist.
Ja,
zu dem,
zumindest
was er gesehen
weitere
hat.
Überlegungen. Ja.
Genau. 2003 hat er der Jan dann für eine Konferenz eingeschrieben gehabt, bei der hat er dann einen französischen Berater kennengelernt, François Boucher, der ist 2005 schon gestorben, also den hat er nicht lang gekannt, aber der war damals halt so der Punkt, wo der Jan gesagt hat, okay, wir müssen biodynamisch arbeiten.
Mhm.
Auf Basis von dem Vortrag, da ist so viel an Ideen gut dabei, was für mich Sinn macht, dass ich das einfach probieren muss. Und dementsprechend war es ab dem Zeitpunkt fix. Jan und Caroline arbeiten biodynamisch. Und 2003 war generell so ein bisschen ein Umbruchsjahr. Da haben sie einerseits das erste von zwei Malen Probleme mit der Gärung gehabt.
Mhm.
war ein schwieriges Jahr, war extrem heiß, also war sehr lehrreich für sie mit dem Umgang und so weiter und so fort. Und andererseits haben sie noch einen weiteren Weingarten dazugenommen gehabt und den dann auch zum Teil mit Grenache bepflanzt. Der Jan hat damals so ein bisschen schmunzelnd erzählt, okay, dass er da wohl noch nicht ganz von Frankreich loslassen hat können. Den gibt es mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist es nur mehr Sangiovese und der Rest ist nicht mehr vorhanden. Ja, aber er hat so gesagt, damals hat er nicht ganz loslassen können, anscheinend.
Wird er doch ein Rosé machen aus dem Grenache.
Ja. mittlerweile, wie schon gesagt, gibt es ausschließlich Sangiovese am Weingut, aber wie immer mit viel Bedacht ausgewählte Klone natürlich. Es gibt nicht einfach den einen, den sie gekauft haben und dann ist es halt der. Der Jan hat ja quasi eine eigene Rebschule eröffnet. Der kleine Weingarten am Bach, von dem ich da erzählt habe, den haben Jan und Caroline 2010 dann ausgerissen, weil sie gesagt haben, bringt uns nichts, so wie der jetzt da steht. Und weil sie jetzt natürlich keine große Lage ist, haben sie nicht irgendwas anderes auspflanzt, aber hergeben hat jetzt auch keinen Sinn gemacht. Also haben sie beschlossen, dass sie dann ab 2012 was Sinnvolles draus machen für sich. Der Jan hat 22 verschiedene Sangiovese-Klone ausgepflanzt und beobachtet, um zu schauen, was jetzt am besten funktioniert für ihn.
Und es gibt ja da so viele unterschiedliche Sangiovese-Klone. Ne?
So ist es, genau. Und bei Neujahrspflanzungen hat er sich dann nicht immer nur auf einen Klon fokussiert, sondern hat sie immer in einer Selektion Massal im Normalfall zwischen 5 und 7 verschiedene Klone genommen und hat die eben gemeinsam auspflanzt, um zumindest ein bisschen mehr Diversität reinzubringen in diese komplette Monokultur. Aber nicht nur das pflanzt er aus, er pflanzt noch einiges anderes aus. Also kommen wir nachher noch dazu. Aber eben eine kleine eigene Rebschule, einfach einmal zur Garde. Ne? 2005 ist dann nur ein Weingarten dazugekommen, von dem sie vorher Trauben gekauft haben, der ihnen aber sehr gut gefallen hat und dann waren sie ungefähr bei 5 Hektar. Das heißt, wir sind da schon ein bisschen mehr Richtung die Größe, die wir heute haben. Jetzt sind wir so bei gute 6 Hektar ungefähr. Ja. Brunello-Rechte haben sie insgesamt für 3,5 Hektar. Dazu noch 1 Hektar Rosso ungefähr, zumindest habe ich mir das so aufgeschrieben gehabt. Und damit hätten sie eigentlich 22.000 Flaschen Brunello machen dürfen. Weil das ist wirklich einfach basierend darauf, wie viel das ungefähr sein darf. Und kontrolliert,
maximal,
genau, und kontrolliert wird am Schluss wirklich nur, wie viele Flaschen Brunello machst du.
Ah, okay.
Nur das. Und nach dem Schnitt richten sie natürlich alle in der Umgebung. Ja, ja, weil das ist halt, Brunello ist das teuerste, das kannst du am besten verkaufen. Logisch. Das ist der Prestigewein, davon machst du viel, wie du es irgendwie machen kannst.
Ja, sicher.
Zumindest in der kommerziellen Theorie, aber nicht Jan und Caroline. Also zu Beginn war es natürlich schon mehr, hat der Jan gesagt. Ja, am Anfang musst du halt ein bisschen schauen, dass du überlebst. Ne? Aber nach ein paar Jahren ist die Menge vom produzierten Brunello im Schnitt irgendwo bei 15.000 Flaschen gewesen. Hm. Also einfach erheblich weniger als das, was sie machen dürften. Mal mehr, mal weniger, je nach Jahrgang und Traubenmenge natürlich, aber niemals auch nur annähernd so viel, wie sie machen dürften. Die zwei haben also schon sehr, sehr bald angefangen, Wert darauf zu legen, sie jetzt nicht an den Rechten zu orientieren, die sie haben, sondern schauen, was Qualität hergibt und was nicht. Apropos finanzielles Überleben, du wirst dich sicher fragen, wie sich das Ganze dann ausgegangen ist in die ersten paar Jahre, weil Brunello braucht einfach 5 Jahre, bis er am Markt ist.
Richtig.
Wie wir wissen. Und der Rosso braucht auch Zeit. Also es kommt nicht alles dann gleich im ersten oder zweiten Jahr auf den Markt, sondern du brauchst zumindest das 3., 4. oder 5.
Ja, und das Haus war renovierungsbedürftig.
Das Haus war auch renovierungsbedürftig.
Ganz ist das natürlich nicht.
Exakt. Und deswegen hat der Jan zum Beispiel da jetzt dazu beigetragen, dass er in die ersten paar Jahren vom Weingut parallel auch viel Beratung gemacht hat und für einen anderen Weingütern mitgeholfen hat und unterstützt hat. Und dadurch ist sie das Ganze dann auch ganz gut ausgegangen.
Also einfach ein bisschen querfinanziert quasi, einfach über andere Tätigkeiten, was sie irgendwie ausgeht. Ja.
Ganz genau.
Macht das Sinn.
Ja. Und mit 2008 ist dann ein sehr, sehr wichtiger Umbruch gekommen für Jan und Caroline. Es hat einen großen Brunello-Skandal gegeben. Hast du von dem schon mal gehört?
Ja, ich habe das schon mal irgendwann durchgelesen, ja.
Okay. Ich habe nämlich noch nie von dem Brunello-Skandal gehört.
Doch. Ich habe das irgendwann einmal gelesen, aber es ist auch schon wieder lang her. Also ich kann mich erinnern, dass ich die Seite durchgelesen habe und mir das so ein bisschen angeschaut habe, aber
was genau da drauf gestanden ist auf dieser Seite.
Nicht so viel hängen bleiben jetzt. Ja. Ich weiß, dass es ihm gegeben hat, aber das, dann ist mein Wissen schon relativ aus. Ja.
Nein, mir ist es tatsächlich noch nie untergekommen. Es ist halt einfach vor der Zeit, wo ich überhaupt zum Weintrinken angefangen habe. Also das geht sich für mich einfach gar nicht aus.
Völlig, ja.
Und auch so dieses Nachlesen über spezifische kleine Teilchen von Italien, also bisher ist mir einfach noch nie untergekommen. Und deswegen für alle, denen es geht wie mir, es hat einen Skandal gegeben 2008. Die WinzerInnen haben damals verbotenerweise andere Rebsorten in den Brunello verschnitten, der ja eigentlich aus Sangiovese bestehen sollte. Das war allerdings teilweise sehr, sehr schwierig, weil die Weine dann halt entweder schon sehr, sehr alt waren, unter Anführungszeichen, wenn sie auf den Markt gekommen sind, und oder einfach nicht antrinkbar, weil halt brutal.
Mhm.
Und deswegen wollten es die Leute halt eher ungern genauso haben. Und wenn es das halt ein bisschen verschneidet mit ein paar von den weicheren Rebsorten, dann geht das auf einmal vielleicht, dann hast du viel mehr Frucht drinnen, juhu.
Vor allem, wenn du damit irgendwelche Supertaskens vergleichen musst, die halt dann trotzdem irgendwie da lauter Merlot und
exakt, sonst das meine ich mit den weicheren Rebsorten.
Ja, natürlich, ja sicher.
Und das ist dann aufgeflogen und das war dann eigentlich ein relativ großes Problem. Also ich hab unterschätzt gehabt, wie groß dieses Problem tatsächlich war. Es sind Weine zurückgezogen worden, eh klar, das erwartest du, aber manche Weingüter sind tatsächlich zugemacht worden und die USA hat einfach den gesamten Handelszugang für Brunello komplett geschlossen.
Ah, okay.
Und das war natürlich unangenehm für alle Beteiligten.
Das ist schlecht, ja.
Ja, genau. Und da musste dann als Konsortium natürlich auch die Frage stellen, wie kann ich jetzt das Ganze wieder aufbauen, wie funktioniert das für mich jetzt in Zukunft wieder und wie kann ich Vertrauen wieder schaffen. Konsortium ist natürlich die örtliche Vereinigung für das Thema Weinbau und natürlich auch für den Brunello, also zuständig dafür, dass das funktioniert und dass gefälligst die USA wieder die Handelsrechte geben.
Ja.
Und für einen Jan war da eigentlich dann die perfekte Zeit zu kommen, um eine Idee voranzutreiben, die er ohnehin schon lange verfolgt hat, also seit ungefähr 2004, das Thema Lagenklassifizierungen. Also das heißt einfach spitze auf das Thema Qualität gehen.
Mhm.
Und Brunello und Rosso auch wirklich an die Orte binden, wo sie herkommen, damit du nicht irgendwelche Spaßsachen machen kannst und dann einfach mal Malo in deinen Brunello reinwerfen kannst, zumindest nicht ganz so leicht. Und da ein bisschen mehr Vertrauen eben aufbauen
zu können. Ja, ein bisschen mehr Transparenz halt, ja.
Genau. Bis dahin war das ja eigentlich nicht wirklich ein Thema, wo jetzt dieser Brunello genau herkommt. Also du hast selten irgendwelche Lagen da drauf, du hast Brunello de Montalcino,
ja.
Punkt.
Und, ja?
Und dann heißt es irgendwie Fisch.
Ja.
Gibt es manchmal irgendwelche lustigen Namen und manchmal halt nicht.
Ja, ja.
Aber ansonsten ist es einfach Brunello de Montalcino oder Rosso de Montalcino. Und der Jan hat 2004 schon damit angefangen, sich eingehend mit der geologischen und klimatischen Beschaffenheit seiner Weinberge auseinanderzusetzen. Das haben auch nicht alle gemacht dort anscheinend. Also schon davon geredet. Aber im Detail natürlich nicht. Also er hat halt Geologen hergeholt aus Siena und Florenz.
Ja, okay.
Und hat eben Karten erstellt und hat eben im Zuge von dieser Idee 2008, das dann wirklich voranzutreiben, auch nochmal wirklich gearbeitet mit wissenschaftlichen BeraterInnen und Beratern und geschaut, wie kann man das Ganze in einem Kataster einteilen, wie kann das Ganze funktionieren. Hat das alles vorbereitet, hat das alles präsentiert und ich verlinke euch da natürlich auch ein Paper dazu, das der Jan geschrieben hat. Gar kein Problem, haben wir alles. Und der Jan hat dann also seinen Kolleginnen im Konsortium vorgeschlagen, stärker auf das Thema Terroir, Mikroterroir und Lagenklassifizierungen einzugehen und ob das nicht der Weg nach vorne sein könnte. Und damit einfach auch so dieses Thema Qualitätsmaßstab, Einordnungsmöglichkeit neu zu definieren. Mhm. Und das ist halt nicht so gut angekommen.
Ja,
weil das war sehr viel Hocken gewesen.
Ja, tja, das Konsortium halbwegs breiten Masse durchzubringen, ist halt schwieriger.
Na, plus du hast halt, also die Stimmrechte sind nicht eins zu eins verteilt und es wird wirklich abgestimmt über solche Sachen, aber du hast halt, du hast Produzentinnen und Produzenten, die zum Beispiel nur Trauben zukaufen und denen das ein bisschen wurscht ist, wo das jetzt genau herkommt, die durchaus Stimmrechte haben. Du hast AbfüllerInnen und du hast eben auch Winzerinnen und Winzer, also wirklich Weinbauern, die aber selber keinen Wein machen, sondern eben die Trauben verkaufen und so weiter. Die dürfen alle gleichwertig stimmen, dementsprechend kommst du da nie hin.
Na klar, weil die sagen auch, also Entschuldigung,
wenn
Brunello draufsteht, dann kriege ich für das Kilo mehr Geld.
Punkt. Exakt.
Also, ja.
Genau, dementsprechend war das Endergebnis nein. Die Diskussion ist dann letztendlich darauf hinausgelaufen, dass sie gesagt haben, wir müssen bessere Werbung machen. Der Jan hat gesagt, ihr könnt es mir gern haben, bessere Werbung macht es alleine, ciao. Und ist aus dem Konsortium ausgestiegen.
Mhm.
Und hat natürlich dann für sich schon beschlossen, dass er statt bessere Werbung jetzt wirklich auf das Thema Lagenklassifizierungen auch persönlich eingeht und sie nur mal im Detail, zumindest die Ergebnisse, die er jetzt gefunden hat für dieses Ganze, für die ganzen Ausarbeitungen für sich selber nutzen kann.
Hm.
War auch schön, war natürlich trotzdem traurig am Schluss.
Also das
hätte ihm schon gefallen, wenn er da die Möglichkeit eröffnet hätte, Lagenklassifizierungen für alle. Ich habe ihm dann auch das ÖTV-Thema ganz kurz erzählt, mit dem wir aktuell viel zu tun haben. Aber ja, das war so ein Wendepunkt für ihn quasi, wo er sich dann nochmal viel mehr auf das Thema draufgehört hat und dann wirklich dann lagenklassifizierte Weine für sich eben gemacht hat.
Ja.
Na, also es gibt jetzt eben Brunelli, die benannt sind nach den Lagen, wo sie herkommen bei einer.
Aber wenn er aus dem Konsortium austritt, darf er dann trotzdem noch Brunello draufschreiben?
Darf er.
Okay, also das ist einfach nur, weil du diese Rechte hast und da geht es nicht darum, dass du irgendwie im Konsortium bist du.
Nein, muss nicht sein. Das habe ich nämlich auch gefragt.
Ja, weil sonst, das war ja ein bisschen blöd gewesen sonst.
Nein. Die Rechte haben es schon.
Ja,
die haben sie sich.
Naja, das ist klar, weil es ja sein kann, dass es dann irgendwann nimmer, dass dann irgendwie das nicht machen darfst und dann musst du wieder zurück oder sonst
was. War auch meine Frage, aber nein. Das zum Glück nicht. der nächste große Sprung für sie, also für Caroline und Jan, war dann 2011. Der Jahrgang 2006 ist ja 2011 in den Handel gekommen und der war dann so ein bisschen ein Durchbruchsjahrgang. Der ist von Journalistinnen absolut in den Himmel gelobt worden und der Jan hat gesagt, noch nie hat er sowas erlebt. Also davor sind die Weine schon gut angekommen. Ja. Das war jetzt nicht das Ding. Aber was da 2011 passiert ist, war davor und danach unmatched. Mhm. Hat es niemals wieder so gegeben. Er hat früh am Morgen Dutzende SMS und Anrufe erhalten, weil er von mehreren Seiten jeweils Höchstbewertungen für seine Brunelli erhalten hat. Also der war wirklich teilweise einfach der top bewertete Brunello. Okay. Und was weiß ich, Biondi Santi und so weiter waren unter ihm. Mhm. Und er war aber zu dem Zeitpunkt schon noch ein bisschen ein No-Name. Also ja, das war ein kleines Weingut, jetzt keines von den großen
paar,
Alten.
Ein paar in der Szene kennt, aber halt nicht die, die alle kennt haben. Ne?
Exakt.
Fallst schon auf, wenn du davor Biondi Santi und Co. bist. Ja.
Genau, und dann hat er natürlich 50 Millionen Anrufe gekriegt in diesem Morgen. Und dann hat er, ich glaube nach einer Stunde gesagt, na, kann ich nicht, ich geh Traktor fahren, hat das Handy liegen lassen und hat zur Caroline gesagt, kannst du das machen? Die Caroline, ja, okay.
Was, die redet mit den Leuten.
Caroline hat dann den ersten Ansturm geregelt und wie er am Abend heimgekommen ist, hat die Caroline gemeint, naja, den Jahrgang hättest du jetzt dreimal verkaufen können.
Ja, logisch.
Also, das hat dann sehr schnell erledigt, das ist natürlich auch hilfreich.
Hm, auch nicht schlecht, ja.
Und das hat es natürlich schon so ein bisschen auf die Landkarte gesetzt, die zwar, also auch nicht in der großen, großen Masse, weil so viel haben sie nicht an Wein, die sie verkaufen können.
Ja, ich mein,
aber zumindest unter Kennerinnen war ab dem Zeitpunkt dann klar, okay, da passiert wirklich was Interessantes.
Schauen, ja,
exakt. Hm. Und andererseits haben sie dadurch halt auch nochmal mehr Freiheit in ihren Möglichkeiten gehabt. Also durch dieses, es ist sofort der ganze Jahrgang ausverkauft und die Leute sind jetzt auch schon gespannt auf die nächsten Jahrgänge. Es gibt da mehr Möglichkeit zum Spülen. Hm. Es ist einfach so. Und dadurch sind sie nochmal restriktiver geworden in ihrer Qualität. Und wenn ein Jahrgang dann einmal nicht die gewünschte Qualität gehabt hat, wie zum Beispiel 2014, hat er ja gesagt, das hat er eine sehr gute Erinnerung, da hat er den ganzen Bassolino di Sopra, der eigentlich ein Brunello ist, zu Rosso degradiert und nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Und das war dann zwar Weltklasse Rosso. Er trinkt den auch heute noch gerne,
ja,
sagt
er. Ich glaube, dass das jetzt gerade richtig geil dasteht.
So ist es. Also wenn du das findest, Rosso von Pian de Lorino 2014, nehmt ihn, es ist eigentlich Brunello.
Jo.
Es ist Brunello geil. In disguise. Aber ja, der Jan hat sich dann halt damals nie Gedanken machen müssen, ob er da jetzt einen Brunello abfüllt, der vielleicht seinen Kriterien nicht hundertprozentig entspricht. Sie haben einfach wagen können, genau solche Schritte zu gehen. Und
ja, das hilft schon viel.
Genau. Sicher. Plus das Pricing war dann halt auch nochmal akzeptierter. Wenn du halt Top-Bewertungen hast, dann verstehen sie Leute noch mehr.
Ja, und beziehungsweise du musst halt, ist es auch wurscht, wenn du sagst, ich kann es eh dreimal verkaufen.
Ja.
Wenn da die Hälfte der Leute sagt, ja, ist mir jetzt der, sagst du, ja, sorry. Aber es gibt halt, wenn der was will, der Markt sagt er halt dann schon, das geht.
Genau, exakt so ist es. Ich habe mit Jan dann auch sehr, sehr viel über das Thema Qualität und dessen Definition diskutiert. Für ihn ist natürlich dann nicht damit gegessen, dass er sagt, ich will einen hochqualitativen Wein machen.
Mhm.
Qualität muss definiert sein. Ihm geht es wirklich da darum, zu schauen, was ist wirklich Qualität. Und eh klar, das hast du jetzt auch schon rausgehört, was zählt, ist die Arbeit im Weingarten.
Ja.
Im Keller schaust, dass du das irgendwie halten kannst, aber Weingarten ist alles. Und ein ganz essentieller Faktor dabei ist die Vitalität des Bodens. Deswegen war von Beginn an klar, eben, dass biologisch gearbeitet werden muss. Und der Jan hat mir wirklich ganz im Detail erklärt, wie bestimmend die Lebewesen im Boden sind für die Versorgung mit Nährstoffen und für die Qualität des Bodens am Schluss. Und Qualität und Quantität der lokalen Organismen bestimmt eben auch diese Bodenzusammensetzung. Das heißt, du kannst Terroir gar nicht schreiben, ohne dass du bio- bzw. biodünn arbeitest. Weil ansonsten ist einfach ein Teil von dem Terroir tot.
Oh, ja. Hm.
Und das bringt halt kaum was. Außerdem hast du das Thema Durchlüftung des Bodens. Auch ganz, ganz stark abhängig davon, wie viele Lebewesen du da drinnen hast. Nährstoffversorgung und viel mehr. Und dazu zählen eben neben Insekten natürlich auch Pilze, die an den Wurzeln der Reben dranhängen, liefern Kationen, versorgen die Wurzeln mit Nährstoffen. Und die spannen natürlich auch nur für größeres Netz. Das heißt, die wirst du eigentlich auch nicht in irgendeiner Form stören. Und all diese Punkte schauen sie eben, dass von Anfang an, aber natürlich immer nur stärker und nur stärker, beachten in ihrer Arbeit im Weingarten. Und neben der Erhaltung von Bodenleben und Biodiversität ist auch der Umgang mit Herausforderungen wie klimaverändernden Faktoren sehr, sehr wichtig. Eh klar, du hast halt da unten trotzdem immer heißeres Wetter und du hast da extremere Wetterereignisse.
Ja.
Also sowas wie Starkregen, sowas wie Hagel und so weiter und so fort kommt jetzt einfach intensiver mehr und stärker, genauso wie Hitzewellen und zunehmend hohe UV-Strahlung. Und das Thema UV-Strahlung ist ja da ein wichtiges, weil es eben sehr, sehr stark reguliert, wie die Frucht die Traube wächst, wie die Beere wächst. Das heißt, du darfst das alles nicht vergessen und du musst für alles Lösungen finden, wenn du der Jan bist zumindest.
Ja, ja, sicher.
Der Jan sagt schon, es gibt unterschiedliche Jahrgänge, es ist halt so, du kannst nicht alles beeinflussen, aber du kannst schauen, ob es das bestmöglich verwalten kannst zumindest und bestmöglich unterstützen kannst, deine Pflanzen, die du da hast. Außerdem haben wir noch so Themen diskutiert wie die tickende Zeitbombe Reblaus. Mhm. Was auch sehr spannend für mich war, weil auch das, ich meine, Reblaus als Problem, klar, Reblaus-Ausbreitung sollte nach Möglichkeit eingeschränkt sein, sicher. Klar, weil auch wenn wir Unterlagsrebe haben, die relativ resistent ist, die Reblaus ist ja trotzdem schlecht für alles, was drüber wächst.
Ja.
Und da dürfte es anscheinend auch immer mehr Probleme geben, weil wärmere Temperaturen dazu führen, dass die Reblaus mehr Zyklen im Jahr hat und deswegen insgesamt der Pflanze mehr Schaden können, weil es mehr
kommt quasi,
genau, weil es öfter kommt und weil es dadurch auch mehr Probleme in den Blättern verursachen kann. Und jeder Schaden an der Pflanze ist einmal grundsätzlich schlecht. Ne?
Ja, sicher.
Also auch das ist was der Jan für sich entdeckt hat, das Problem.
Spannend.
Das haben wir noch nicht gelöst im Übrigen. Ja. Reblaus müssen wir noch schauen, wie wir das lösen. Aber diverse andere Sachen, wie eben das Thema Hitze und so weiter und so fort, dafür hat der Jan natürlich dann in den letzten 20 Jahren geschaut. Was kann man tun? Mhm. Kann ich persönlich als Winzer irgendwas tun? Kann ich der Pflanze helfen? Mhm. Und ja, man kann. Jan sagt, vorneweg einmal ist das Allerwichtigste, Rhythmik der Pflanze respektieren und zu schauen, wie man damit arbeiten kann. Der erste Faktor, den man beeinflussen kann, ist das Thema Rebschnitt. Egal, damit fängt das ja an. Früher schneiden führt zu früherem Austrieb, was natürlich so ein bisschen das Risiko der Spätfröste mit sich bringt. Aber der Jan sagt, in Montalcino nimmt er das lieber auf sich als andere Sachen.
Okay, ja.
Das gibt es bei Anna nicht so oft. 2017 hat er, glaube ich, das letzte Mal ein größeres Problem gehabt in dieser Hinsicht. Ansonsten geht sie das aus. Aber
okay,
das ist natürlich,
wenn kann man ja damit schon mal
kannst kalkulieren.
Halbwegs arbeiten. Genau.
Genau. Und durch das frühere Austreiben kriegt man dann eben eine höhere Laubwände, besseren Austrieb. Und höhere Laubwände helfen uns sehr, sehr stark. Die führen zu einem komplett veränderten Mikroklima im Weingarten. Und wenn ich hohe Laubwände sage, dann meine ich 3 Meter mehr.
Ah, ja.
Also wir sind bei richtig, richtig, richtig lianenartigen Auswüchsen.
Also noch ärger als beim Markus Lang.
Nur ärger als beim Markus Lang. Es war so lustig, weil ich wirklich ein paar von den Punkten eins zu eins wiederkehrt habe.
Ähnliche philosophische Ideen. Ja.
Ich glaube, sie darf sie extrem gut verstehen. Ja. Ich glaube, wir müssen Nummern austauschen oder sowas in der Richtung. Ganz ehrlich. Weil es sind, also der Jan sagt wirklich, so hoch wie sie wachsen können, so hoch sollen sie wachsen. Mhm. Es ist am Schluss einfach ein Lianengewächs, dass es die Natur ist, dass sie hochwachsen können. Dafür gibt es dann im Weingarten auch noch eigene Konstruktionen vom Jan, teilweise mit Y obendrauf, damit es nur weiter wachsen können und ein bisschen zusammenwachsen können auch. Teils wird einfach extrem hoch, also bis zu 3 Meter hochgespannte Konstruktionen, an denen es wachsen können. Und der Jan sagt, du kannst dann damit einfach auch das Thema Beschattung ganz, ganz stark regulieren. Ja. Eh klar, du kannst da schauen, wo Beschattung, wo musst du durchlüften, damit sich das irgendwie ausgeht, weil du willst halt dann am Schluss trotzdem keine Pilzprobleme haben. Und stark runtergebrochen hilft das Ganze halt sehr stark gegen die Trockenheit und gegen Hitzewellen. Und in ganz heißen Monaten kann er dann eben sowas wie Heu ausbringen, kann dadurch ein bisschen Feuchtigkeit regulieren zumindest. Und biodynamische Präparate helfen natürlich auch, also unterstützen so ein bisschen dabei, dass die Rhythmik der Bodenverhältnisse ein bisschen anschiebst oder ein bisschen bremst. Aber recht viel mehr kannst du rundherum nicht tun. Es ist schon sehr viel in diesem Thema, wie lässt du die Pflanze wachsen. Also er hat auch noch viel mehr im Detail gesagt. Wie schon gesagt, wir werden ansonsten nicht fertig mit dieser Folge. Aber das Thema Rebschnitt, ich glaube, er hat es durchgespielt.
Okay.
Ich glaube, es gibt nichts mehr, was er nicht probiert hat. Also in verschiedensten Arten und Formen. Also er hat sich alles Mögliche angeschaut. Es gibt diverse Rebschnittarten, die er absolut nicht unterstützt. Es gibt wiederum welche, die er einfach für sich als sinnvoll gesehen hat. Und im Prinzip geht es darum, die Pflanze möglichst wachsen zu lassen, tatsächlich. Und er hat natürlich gesagt, die Leute glauben dann halt, was weiß ich, dass da jetzt unendlich viel Zucker produziert wird in den Trauben. Nein. Ist nicht so. Du hast eh genug Energie, die verbraucht wird durch das ganze Wachsen.
Energie, weil es so weit aufgewachsen
ist. Exakt, das heißt, du hast dann trotzdem nur eine Balance.
Ja.
Und das macht halt dann einfach Sinn. Mittlerweile ist Jana dabei mit alten Strategien, wie zum Beispiel der Integration von Bäumen. Wir sind da bei diversen Sachen, die er auspflanzt in meinem Garten. Damit zu arbeiten, also in den ersten Weingärten, die es so gegeben hat, bei den Etrusker und so weiter, waren es ja Bäume, an denen sich eine Rebe hochgerankt hat, wo es dann davon die Früchte geerntet haben. Und
schön Grüß von Contrada Contra.
Exakt, habe ich auch erwähnt. Und das ist eben einer der Punkte, die ihn sehr interessieren. Jetzt hat er quasi alle 5 Meter, also es gibt einen Versuchsweingarten, der ist gar nicht klar, also es ist schon ein richtiger Weingarten, in dem stehen, ich glaube, es waren alle 5 Meter Bäume, dazwischen Reben, 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 dann wieder Baum, Reben, Reben, Reben. Und der Jan sagt, die Reben nutzen dieses Angebot der Bäume auch extrem gut. Und die sind halt jetzt noch jung natürlich, Aber das wächst dadurch natürlich auch noch mal viel besser. Also er sagt, das ist schon einfach eine Lösung, die man sich in heißen Gebieten anschauen kann. Mhm. Weil du hast dadurch wieder dieses Beschattungsthema. Du hast ein eigenes, besseres Mikroklima in diesem Weingarten drinnen.
Ja, und du hast Diversität natürlich.
Und du hast viel mehr Diversität als vorher. Exakt. Also das auch. Dann versucht er Jan außerdem noch möglichst Wunden an den Reben zu vermeiden. Deswegen zum Beispiel keine Zinkdrähte mehr. Da ist er aktuell nur am Suchen nach einer besseren Lösung. Aktuell sind es Plastikdrähte. Mhm. Plastik mag er natürlich nicht so gerne, weil es verletzt die Reben nicht.
Okay.
Also das heißt, das hilft ihm jetzt einmal. Er schaut, ob es nicht Edelstahl in irgendeiner Form besser macht. Mhm. Weil Zink ist anscheinend das, was so aufraut und was halt die Pflanzen die ganze Zeit verletzt, wenn sie dran vorbeiwachsen und draufwachsen.
Ja.
Also hier sind wir auch nur so ein bisschen am Schauen, was wir am besten machen können. Und das Ziel ist am Schluss natürlich, eine vollreife, harmonisch ausgereifte Traube hinzukriegen. Stimmig, aromatisch muss natürlich schon tief sein, reif muss natürlich auch sein, aber mit einem Anteil von Zucker, der nicht überbordend ist.
Mhm.
Also die darf ruhig Zucker machen, aber nicht so, dass wir halt bei den 17er Alkohol sind.
Ja, richtig.
Beim Gipfeln fördert man wiederum den Zucker, deswegen lässt der Jan den Triebe auch unter anderem komplett wachsen, weil er sagt, alles was Verletzung ist und Gipfeln ist Verletzung.
Mhm.
Fördert eben Zuckerschub in die Traube, weil die Pflanzen Angst hat, dass sie jetzt nicht fertig wird mit dem ganzen Spaß.
Dann machen wir lieber schnell jetzt fertig.
Genau. Im nächsten Schritt wird dann natürlich die frühe Ausreifung verzögert, weil du hast halt das Problem, frühe Schneiden, frühe Ausreifung. Mhm. Du musst natürlich ein bisschen auszögern. Durch das Ausdünnen an den richtigen Stellen der Traube zum Beispiel kannst du es dann wieder ein bisschen bremsen. Mhm. Jan sagt, die Schulter von der Traube wächst ein bisschen langsamer, also reift ein bisschen langsamer. Deswegen wird die ja stehen gelassen und die Teile, die am schnellsten ausreifen, werden eher weggeschnitten.
Mhm.
Du hast natürlich dann auch eine extreme Ertragsreduktion.
Logisch.
Ist eh klar, das gehört halt einfach dazu. Und dann hast du natürlich auch das Thema Traubenannahme im Weinkeller. Und das ist wieder eine Tieftlerarbeit natürlich.
Okay.
Wir haben diverse Schritte. Also erstens einmal wird erst gelesen, nachdem Jan, Caroline und ein paar von ihrem eigenen Team eine komplette Vorlese gemacht haben. Das heißt, die putzen alles aus und lassen nur die Sachen hängen, die gelesen werden dürfen.
Mhm.
Dann kommt ein externes Team für 4 Tage, die lesen alles.
Mhm.
Da sind dann eh nur mehr die Sachen dabei, die schon vorgelesen wurden. Mhm. Dann kommen diese ganzen Sachen in den Rebler. Jan sagt, ganz Traube mag er nicht.
Ja.
Stilistisch nicht seins. Tomatenblatt, he doesn't like.
Ja.
Also wird gerebelt.
Oder kann's
also. So ist es. Also wird gerebelt und dann kommt Schritt Nummer 2. Das ist 4 Personen, ein Sortiertisch, ultra langsam alles wird aussortiert, was du irgendwo siehst.
Mhm.
Und dann sind wir aber nicht fertig. Dann kommt ein optischer Sortierer, der einfach innerhalb von Sekunden ein Bild von der Traube macht. Der wird jedes Jahr neu programmiert auf die guten Trauben, die der Jan haben will. Und dann schießt der mit Druckluft die Trauben, die nicht gut sind, die nicht irgendwie in dieses optische Bild reinpassen, nur mehr aussehen. Und dann kommen nur mehr die 5 gefühlt Trauben, die wirklich geil sind.
Ich verstehe jetzt, warum es der ist.
Zur Weiterverarbeitung. Wenn du die ganzen anderen Trauben ausschießt, kostet es halt was am Schluss. Du
nichts über.
Nein, ja, so ist es. Deswegen, du hast halt wirklich viel weniger Brunello, was du machen kannst am Schluss.
Ja, ja.
Es ist einfach so. Aber du hast halt wirklich nur die Trauben, die nicht agatsch sind oder grün sind.
Mhm.
Du hast wirklich nur das Reife in der Mitte.
Mhm.
Fertig aus. Das war's.
Geil.
Ja, ist halt
aber
viel
das
Hocken.
Das heißt, das ist einfach ein riesiges Drum, wo das durchfährt und...
Mhm. Genau. Ja, und hat gesagt, ich muss mal Kopfhörer mitnehmen, also Kopfhörer, ich muss mal Ohrenschützer mitnehmen und dann kann ich mir es anschauen, weil es ist laut.
Ja, weil es ist auch so laut, ja,
genau.
Macht Sinn.
Ich habe gesagt, ich würde es sehen, ich verstehe nicht, wie das funktionieren kann. Aber ja, also es wird wirklich darauf geachtet, dass nur die richtigen Sachen da reinkommen. Vergoren wird dann in Holz und Edelstahl, Sangiovese braucht viel Luft bei der Vergärung und der Jan macht zwar offene Remontage, aber kein Pierrage. Sonst wird das Ganze zu hart, also er sagt, wenn du es viel umrührst, lagst du halt extrem aus. Deswegen soft Tenens hier. Alles, was so dieses Überauslagen ist, mag er halt auch einfach gar nicht. Und dann hat er nur für sich entdeckt Delestage, das ist das Trennen von Saft und Maische für ein paar Stunden.
Mhm.
Also natürlich auch hocken,
mhm.
Das heißt, du ziehst den Saft ab, lässt das einmal gar ein bisschen für ein paar Stunden getrennt voneinander vergären und dann gießt den Saft wieder drüber.
Okay.
Und das machst du einmal am Tag, wenn du der Jan bist. Vielleicht einmal alle 2 Tage.
Okay. Mhm.
Also manchmal echt 10 Mal innerhalb von so einem Gärzeitraum und der Gärzeitraum ist im Normalfall 10, 15, maximal 25 Tage. Also das geht eigentlich relativ zackig bei einer, dann ist das Ganze fertig gegoren. Jan sagt, da ist es extrem essentiell, alles an Mikrobiom mitzunehmen. Das heißt, es wird auch nicht von einem Fass zum anderen gär gestartet, sondern das muss wirklich innerhalb, aber es passiert anscheinend. Also der letzte Gärstopper, den sie gehabt haben, war 2006.
Okay.
Und da sind sie sehr, sehr dankbar, obwohl sie jetzt aber wirklich heiße Jahre gehabt haben.
Und 2006 ist ja dann am Schluss sehr groß geworden.
2,6 lieben wir halt am Schluss dann, so ist es. Aber den einen Gerstopper, also dieses eine Gerstopper-Fass, was er gehabt hat.
Ah, okay, das war nur ein Fassl quasi.
Das
okay.
ist zur Destillerie gegangen.
Ah, ja.
Das hat er nicht einmal mehr angegriffen.
Ah, ja,
weil 2003 hat er die Erfahrung gemacht, 2003 hat er einen Gerstopper gehabt, das hat er versucht zu retten.
Wird nicht leibend. Ja.
Er hat es gekost, ja. hat sich selber gekost und hat gesagt, nie wieder.
Mhm.
Und 2006 hat er gesagt, Destille, let's go.
Ja, ja, okay. Nein, ist eben, man kann dir losses, weil wenn du ja. so arbeitest, wie die arbeiten, dann machst du eh schon so viele extra Schritte, du kannst nicht noch dann nachher heranziehen quasi. Das
Exakt.
Bringt nichts, vor allem wenn du dann mit dem Endprodukt eh nicht zufrieden bist. Weil
so ist es, genau. Nach so rund 4 Wochen, wenn der Maischekuchen dann absinkt, wird abgezogen und ins Holz überführt und da darf der Brunello dann eben wirklich mehrere Jahre lang sein. Es kommt immer auf den Jahrgang drauf an. Du hast halt eine gewisse Mindestanzahl, sie sind im Normalfall drüber, ist ja klar. Und im Normalfall kommt er dann raus ungefähr nach 5 Jahren. Plus minus wieder. Wir haben hier im Glas den Brunello di Montalcino Vignetti del Versante 2019. Übrigens aus den Weingärten Cancello Rosso, Scopetta und Pian Bassolino. Das ist tatsächlich ein Mix aus verschiedenen, deswegen ist es auch der günstigere der Brunelli. Es gibt dann natürlich auch noch einen eigenen Brunello Pian Bassolino zum Beispiel, der auch herrlich ist natürlich. Der ist allerdings in einem Preisbereich, wo es mal wirklich schon wehtun anfängt.
Natürlich.
Und das ist natürlich auch preislich höher angesiedelt, aber ab und zu darfst du mal eine sehr, sehr schöne Flasche gönnen. Und wenn du so wie wir solche Stilistiken sehr gerne trinkst, dann kann man das schon einmal machen. In Österreich bekommt man die wunderbaren Sachen von Pian de Lorino beim Maxi Zankl. Ab 43 Euro übrigens, also sie haben einen Einstiegswein.
Ja.
Ich weiß, es ist kein günstiger Wein, aber ich möchte gesagt haben, der Einstiegswein macht richtig Spaß. Heißt Pian Dorino. Also quasi ein Wortspiel mit ihrem eigenen Weingutsnamen, kostet 43. Und da sagt der Jana selber, der hat ein bisschen mehr Frucht, der fährt er richtig.
Mhm.
Und das ist für die jungen Leute, sagt er. So süß. Aber es ist für alle. Es ist nicht nur für die jungen Leute, macht sich keine Sorgen. Die Rossi kriegt ihr um ungefähr 75 Euro plus minus. Der Brunello kostet 130 und beim Brunello gehen wir dann halt hoch bis 400.
Ja, ja, klar.
Genau. So, bitte deine Bewertung. Erzähl mir's, was gefällt da dran?
Sehr, sehr viel gefällt mir natürlich dran, weil das ist halt ein unfassbar kompletter Wein.
Mhm.
Und 2019 haben wir ja auch auf der Summe gekostet und das war halt auch auf der Summe ein unfassbar kompletter Wein. Also es macht schon Sinn.
Mhm.
Ich bin immer noch fasziniert darüber, wie du das hinkriegst, dass das Sangiovese 2019 jetzt schon so ein unfassbar komplettes Bild zeigen kann.
Yes.
Und so dasteht, dass ich sage, das will ich jetzt trinken, weil alles andere aus gefühlt fast jeder Region, was 2019 auf der Flasche stehen hat, das Wein ist mit Kraft und mit Struktur, will ich jetzt noch nicht trinken.
Yes.
Oder will ich jetzt trinken und weiß, dass es mich halt niederbegelt. Das
ein bisschen umbringt. Ja.
Ja, genau. Das tut das halt gar nicht. Das ist halt einfach wirklich unfassbar rund, ohne belanglos zu sein. Und das ist eine unfassbar große Klasse, weil ich bin da sehr bedacht darauf, dass ich irgendwo ein bisschen eine Kante, ein bisschen eine Rustikalität brauche. Und ich liebe das auch bei Sangiovese. Aber das hat das alles nicht, finde ich. Das hat keine Kanten, sondern das ist einfach unfassbar geschmeidig. Das hat halt pure Balance. Ist aber halt auch einfach wahnsinnig großer Wein.
Yep.
Muss man neidlos anerkennen,
auch wenn
ich im ersten Schritt immer eher zu dem ein bisschen kantigeren renne.
Ich weiß es ganz genau, aber das ist großer Wein.
Das ist großer Wein. Ja, ich bin bewertungstechnisch irgendwo bei einer 9,7, 9,8. Also das hat schon wirklich alles in sehr, sehr viel Perfektion.
Da gehe ich sehr gerne mit. Ist für mich einfach bewundernswert, was sie machen.
Ja.
Ich habe von Erna bis jetzt auch noch nichts im Glasel gehabt, was mich nicht fasziniert hat. Ist so. Deswegen, also auch ganz ehrlich, ich weiß, das ist nicht wenig Geld für einen Einstiegswein. Aber gerade wenn ihr sagt, das ist halt einfach preislich was ich mir leisten kann und möchte, auch das macht, es macht natürlich einfach mehr Spaß. Aber es hat trotzdem diese inhärente Balance.
Mhm.
Das haben sie einfach in allen Weinen drinnen. Und ganz ehrlich, gönnt euch das einmal.
Ja.
Es ist schon was man meiner Meinung nach einmal probiert haben muss.
Das ist schon mega, ja.
Großen Respekt für die beiden und was sie da machen. wie du dir jetzt vorstellen kannst, gibt es bei Jan und Carolina natürlich nach wie vor Dutzende Projekte, die sie nachverfolgen, an denen sie gleichzeitig arbeiten. Oder wie ich das eher sagen würde, Forschungsarbeiten, an denen sie so ein bisschen vor sich hin werkeln, ja, weil es dann am Schluss trotzdem Forschungsarbeiten. Der Jan würde auch gerne nun mehr mit Universitäten zusammenarbeiten. Es würde auch
sofort, ja,
für beide Seiten sehr viel Sinn machen, weil der Jan liefert da dann halt auch wirklich im Detail die ganzen Analysen. Das wollte ich nur dazu sagen. Wenn ihr auf die Webseite schaut, ich verlinke es euch natürlich, dann habt ihr auch für absolut alle Weine alle Details, alle statistischen Daten und alle Analysewerte, eins zu eins für jeden einzelnen Jahrgang von jedem einzelnen Wein dort zu finden. Das, ja, heißt, wenn sich interessiert, was genau für Säurewerte wir hier haben und so weiter und so fort, ich verlinke euch das sehr gerne. Okay, ihr könnt sich das alles anschauen. Ihr könnt sich außerdem im Detail durchlesen, wie der Jahrgangsverlauf war und so weiter und so fort. Also auch, wie das Wetter war, spannend, am 7. Mai ungefähr. Und das haben wir alles da drinnen. Deswegen meine ich, der Jan schreibt eh schon wissenschaftliche Arbeiten. War gut, wenn eine Uni das so ein bisschen mitnehmen, ja, würde. Es ja, wäre sinnvoll für alles. Quasi, ne?
Ja, genau. Fragst du eigentlich nur mehr irgendwie auf irgendeinen Moodle-Kurs online, ja, hochladen und fertig.
Exakt, so ist es. Von Veredelungsformen über Phytohormone und Rebschnitt bis hin zu Reblaus und diversen Rebkrankheiten arbeitet der Jan eigentlich überall nach wie vor dran, ob er einerseits Lösungen verbessern kann oder andererseits eben Lösungen finden kann und würde eben auch teilen. Auch das ist großartig. Der sagt nicht, ich arbeite mir jetzt das für mich, lasst es mir alle in Frieden, ich zeige euch das sicher nicht, sondern der erzählt dir das alles ganz im Detail, wenn du fragst und wenn du dich dafür interessierst. Auch das, große Klasse.
Ja, sicher, weil er kennt
einfach sagen, wirklich nicht jeder.
Ich habe da schon so viel rausgefunden, was mein Wein geiler macht, ich dazu ist da einfach nicht, weil dann bleibt mein Wein der Beste und alle anderen nicht. Dabei wird es ja alles in der Gesamtheit besser, wenn du es teilst.
Exakt, so ist es und so sieht es auch er und das finde ich einfach extrem stark, weil wenn du so viel Hocken einsteckst über so viele Jahre hinweg, dann kann man schon verstehen, wenn man sagt, nein, jetzt wird jetzt nicht alles. Ja, genau.
Das ist mein Baby, das habe alles ich rausgefunden und mir hat keiner geholfen und ich habe vielleicht davor auch gefragt und habe geschaut, dass mir irgendwer was sagt und mir hat keiner was gesagt, dann fällst du vielleicht schnell da rein, dass du sagst, ja passt, ich tue jetzt auch ein bisschen Gatekeepen, aber nein, sehr gut.
So ist es nicht. Abschließend kann ich echt nur sagen, dass ich die beiden unbedingt in einer Podcast-Folge hier haben möchte, ja, weil wir eben gerade an der Oberfläche von dem kratzen, was der Jan alles an Ideen und Ansätzen hat und was die Carolina alles zu erzählen hat. Und deswegen ist meine Abschlussfrage, Toskana-Ausflug, wann? Wann
ja, machen wir das? Ja, das machen wir. Auf jeden Fall.
Also, wundervoll.
Wir brauchen nur Datum und dann geht's schon los. Also da bin ich sofort dabei.
Wunderbar.
Sehr schön. Vielen Dank. Sehr, sehr schöne Folge. Wahnsinnig schöne Weine. Das habe ich davor gewusst. Die ganze Geschichte war mir natürlich nicht im Detail so bekannt und ist schon eine geile Geschichte einerseits und klingt nach sehr, sehr, sehr spannenden Menschen.
Ja.
Und halt unfassbar, was sie da aufgebaut haben. Vor allem ohne jetzt zu sagen, ja passt, du hast da jetzt irgendwie diese 7 Generationen dahinter, die das eh schon ewig machen und dann tust du halt da den Feinschliff drüber, sondern du beginnst wirklich bei Nui in einer Region, die, was wir eh schon gehört haben, trotzdem sehr verschlossen ist,
ja,
und halt unter sich bleibt. Ne? Das ist ja eh same wie Piemont und wie so viele andere kleine,
gerade Montalcino,
gute Regionen, aber da, wo es halt dann der Kern, der bleibt halt dann unter sich und der sagt halt, naja, wir haben das seit 200 Jahren so gemacht, was willst du jetzt? Mhm. Da das dann aufzubauen und dann auch, wenn Bewertungen natürlich immer irgendwas sind und nur eine Momentaufnahme und auch nur eine Momentaufnahme von einer gewissen Person oder Verkostergruppe, ja, ja, oder was auch immer. Aber natürlich ist dann geil, wenn du sagst, die haben dann mein Wein auf die 1 gewotet, obwohl da andere Weingüter sind, die halt
viel mehr Macht, Einfluss und Power haben, genau, und viel bekannter sind.
Und das seit Ewigkeiten, ja. Cool. Ja, vielen Dank. War eine sehr, sehr schöne Folge. Damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Aufpassen, wie immer, die Weintipps nennen uns beide gleichzeitig senden, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns immer sehr über Bewertungen. Gleiches gilt natürlich für YouTube. Für alle, die die Folgen als Video auch sehen wollen, auf Instagram findet ihr uns auch unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.